Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Wir sind schon am 5. Spieltag der Bundesliga der Frauen angekommen. Ihr habt gerade eben Damjanovic gehört von den Bayern, die sich da über die Meisterschaft sehr gefreut hat. Und ich wette, sie wird das auch heute sagen, nach diesem Spiel der Bayern in Leipzig, dass es nach wie vor sehr fantastisch ist, mit den Spielerinnen zusammen auf dem Platz zu stehen. Können sich nämlich freuen. Und damit sage ich mal Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Nina Potzel. Wie Max angekündigt hat, schaue ich heute mit euch auf den ersten Spieltag, auf den 5. Spieltag der Bundesliga der Frauen. Aber eben nicht nur ich und nicht nur, also hoffentlich komme nur ich durcheinander mit diesen Intros und erster und fünfter Spieltag, den wir jetzt schon haben. Denn meine Gästin sollten das richtig auf dem Zettel stehen haben. An meiner Seite habe ich zwei wundervolle Leute, nämlich zum einen Tamara Keller, freie Journalistin, unter anderem auch Teil bei Früff, Frauen reden über Fußball. Hi Tamara!
Hi, ich freue mich wieder hier zu sein, danke.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Und zum anderen haben wir auch noch Martin Piller am Start. Den kennt ihr als Kommentatoren zum Beispiel bei Magenta Sport. Ist ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast gewesen bei Max. Hi Martin, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich. Grüß euch.
Bevor wir dann wirklich loslegen mit den ja sehr interessanten Spielen wieder vom Wochenende. Wir nehmen übrigens wirklich quasi live auf, also direkt nach Abpfiff der letzten Partie sind wir hier ins Tonstudio quasi gerusht. Bevor wir aber wirklich loslegen, nochmal der Hinweis, der Rasenfunk, der ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Ihr könnt ihn gern unterstützen über rasenfunk.de/supportersclub. Ganz lieben Dank da an alle, die das schon tun. Da könnt ihr euch gerne auch als SupporterInnen registrieren und dann hat Max dann eine Mail von euch und kann euch danken und Updates zuschicken und alles Mögliche. Also auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal machen. So, und dann starten wir mal rein in diesen Spieltag. Wie gesagt, gerade eben, ich war tatsächlich nebenan, ich wohne ja in Leipzig und der Kotterweg ist nicht weit weg von mir. RaBa Leipzig gegen FC Bayern München. 3:0 gewinnt Bayern München vor 2015 ZuschauerInnen. Ich fand ein bisschen zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die Tore hatten wir da, um die auch nochmal mit anzubringen, von Gewinn von Damjanovic und dann eben nochmal Damjanovic. Alle in der ersten Halbzeit, da war Bayern wirklich unglaublich überlegen. Ich weiß nicht, Tamara, wie hast du das gesehen? Du hast ja vor allen Dingen die zweite Halbzeit im Blick gehabt, ne?
Ja, ich habe zu der zweiten Halbzeit eingeschaltet und sie war nicht so spannend dann. Also stand schon 3:0. Leipzig kam sehr stark zurück, also die hatten wohl eine gute Ansage in der Kabine auf jeden Fall. Sehr stark, auf jeden Fall so willensstark, wie man bei einem 3:0 Rückstand eigentlich nicht mehr so ist, auf jeden Fall. Sonst war es ein bisschen schwach, aber auch, weil halt Bayern die Chancen nicht mehr gemacht hat. Also, wenn man nochmal so statistikmäßig schaut, Schüsse neben das Tor, 7 Stück. Die hat man vor allem, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Dementsprechend war es ein bisschen zäh. Also war ein bisschen schade dann, wenn man dann so merkt, okay, wahrscheinlich habe ich gerade zur falschen Halbzeit eingeschaltet.
Aber die ersten zwei Tore hast du ja schon noch mitbekommen, ne?
Ja, genau, die habe ich mir dann später nochmal im Real Life angeschaut. Soweit das mit dem, das ein Stream, das
war wieder super.
Wirklich war.
Ja. Aber nee, die erste Halbzeit war wirklich, also du hast es völlig richtig gesagt, ich fand auch in der zweiten Halbzeit sind die Leipzigerinnen nochmal deutlich, deutlich stärker rausgekommen. Die waren völlig perplex, also in der ersten Halbzeit fand ich, also die Defensive, die ja sonst ziemlich stark gewesen ist bei Leipzig, in den letzten Spielen, also gerade auch bei dem Spiel gegen Wolfsburg, fand ich, waren die ja defensiv echt, also wirklich ziemlich stabil. Und die waren einfach immer einen Schritt langsamer, immer viel zu weit hinterher, haben da teilweise einfach nur so hinterher geguckt. Das war wirklich irgendwie, ich weiß nicht, einfach anders also als sonst.
Die ersten 15 Minuten, die ich auch noch gesehen habe, war deutlich auch klar, so man hat jede einzelne Spielerinnenqualität von der Bayern-München-Seite gesehen und die Leipzigerinnen haben zugeguckt und waren so ein bisschen, oh, so ein bisschen so, oh, die ist wirklich so gut. So kam es mir ein bisschen vor. Also es mir vor allem direkt aufgefallen, es ist die Qualität von Gwyn, die so richtig gestrahlt hat. Diesen 15 Minuten, die ich auf jeden Fall noch gesehen habe, wo ich so war, okay, ich sehe, wie du zurück auf dein altes Level kommst und kurz davor bist, da wieder konstant auf jeden Fall deine Leistung zu erbringen, was mich natürlich auch super freut und was ja dann auch mit dem 1:0 belohnt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass sie wirklich wieder deutlich stärker wird, als sie ja zuletzt war, eben nach ihrem Comeback, was ja völlig, völlig logisch ist. Ich finde auch, dass es irgendwie so nach den ersten 10 Minuten schon 3:0, also da schon 3:0 hätte stehen können für die Bayern. Das hat dann doch ein bisschen noch gebraucht. Das 1:0 von Gwyn in der 8. Minute habe ich mir dazu geschrieben, nur eine Frage der Zeit, weil davor schon direkt in den ersten 10 Sekunden irgendwie dann über links gekommen. Danach sind sie sehr viel über rechts gekommen. Also Leipzigs linke Seite da echt schwierig, sagen wir mal so. Herzog hat da wirklich direkt dran gemusst, nach 10 Sekunden, wie gesagt. Dann nur eine Minute später Schüller über rechts, dann in der 5. Minute direkt ein Lattentreffer auch noch. Und dann eben in der 8. Minute Gwyn mit dem Treffer da, wo RB wieder wirklich nicht gut verteidigt hat, was dann schon eine Ansage halt auch war für den Rest des Spiels. Was ich mich dann gefragt habe, ich weiß nicht, Martin, hattest du letzte Woche, oder ich meine, wir haben ja alle so ein bisschen RB gesehen, die ja schon in der Defensive relativ stark waren. Ich weiß nicht, meinst du, das spricht jetzt für die Bayern oder gegen die anderen Teams? Oder war das einfach nur ein schlechter Tag von Leipzig oder so, dass die halt sonst so stark waren in der Defensive?
Nee, ich glaube, dass es einfach so ist, dass die Bayern halt jetzt langsam richtig ins Rollen kommen. Ich meine, die haben einen Haufen sehr, sehr starke Neuzugänge verpflichtet. Was heißt ein Haufen? Aber sie haben sehr, sehr starke Neuzugänge verpflichtet, die natürlich erstmal finden müssen. Jetzt sind 5 Spieltage rum. Sie haben jetzt so ein paar Spiele zusammen gehabt. Ich glaube, das ist so langsam der Zeitpunkt, wo man sich vielleicht zusammenfindet und eben ins Rollen kommt. Dann habt ihr es angesprochen. Julia Gwyn ist wieder zurück, kommt langsam wieder zur Topform. Sie ist ja nicht die Einzige. Linda Dahlmann war ja auch lange verletzt und ist jetzt wieder zurück. Und findet langsam wieder zur Topform. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten Spiele von Bayern, wie es da sein wird, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jetzt ganz schön abgeht bei denen. Ja. Aber wie gesagt, bin ich gespannt, ob es dann auch so ist. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich es eher jetzt bei dem heutigen Spiel in diese Richtung schieben. Jetzt gar nicht mal so sehr. Leipzig hat es nicht so gut gemacht wie sonst. Es ist einfach der FC Bayern, ist der deutsche Meister. Die haben Pelle Lader verpflichtet, die haben weitere Hochkarierte verpflichtet. Und jetzt langsam aber sicher flutscht es halt dann auch irgendwann mal.
Ja, wobei man dann, ich habe nämlich auch mit ein paar Freunden das Spiel zusammengeguckt und da dann auch überlegt, so ja, man kann dann natürlich auch sagen, ja, na, die Bayern viel, viel bessere Qualität und so. Ja, aber Wolfsburg ja doch eigentlich auch.
Ja, wobei Wolfsburg ja gerade schon, da läuft schon viel auch nicht zusammen. Ich meine, ich habe mir das auch versucht zu erklären. Ich habe auch so vor meinem Spiel, ich habe ja heute Nachmittag Frankfurt gegen Duisburg kommentiert und davor halt, als ich schon vor Ort war quasi, noch so ein bisschen auf das Wolfsburg-Hoffenheim-Spiel geguckt und unser Kommentator hat da auch gesagt, ja, irgendwas stimmt zurzeit nicht, irgendwas ist zurzeit nicht richtig. Ich habe mir auch versucht, das zu erklären, woran es liegen könnte. Es ist halt einfach so, bei Wolfsburg ist halt so krass gewohnt, einfach alles zu überfahren, wie sie wollen, das aus den letzten Jahren. Und jetzt klappt es halt im Moment gerade nicht so. Jetzt ist es halt gerade mal wieder eher so eine kleine Downphase beim VfL Wolfsburg, obwohl sie ja trotzdem bisher in der Liga alles gewonnen hatten. Aber jetzt halt Champions League, das erste Mal seit über 10 Jahren nicht erreicht. Und das sind natürlich, das sind halt absolute Vollprofis, die sind ehrgeizig bis zum Abwinken da beim VfL Wolfsburg. Und jetzt haben die diesen Nackenschlag, sind nicht in der Champions League, dass das dann jetzt gerade im Moment nicht so klappt. Und ja gut, gegen Leipzig, da hatten wir dieses Ereignis noch nicht, aber trotzdem irgendwas, auch letztes Jahr eben die Meisterschaft nicht geholt. Irgendwas ist da, glaube ich, im Moment so, dass die sich nicht gerade so richtig nicht wohlfühlen in der Rolle, die sie im Moment haben.
Ja, möglich. Bei Wolfsburg sprechen wir natürlich auch gleich noch.
Okay. Schon wieder alles vorweggenommen.
Genau. Ja, bei den Bayern, wie gesagt, also Gwyn haben wir ja schon genannt, Schüller fand ich auch sehr stark. Also die beiden gerade da auf der rechten Seite, vor allen Dingen eben in der ersten Halbzeit, das war so unglaublich, wie gesagt, wie viel Platz die da hatten, wie gut die da gerödelt haben, wie die sich natürlich dann auch die Räume genommen haben, fand ich wirklich, wirklich gut. Dann hinten raus, das war dann auch mal, wann war das 3:0 noch gleich? Genau, in der 42. kurz danach hat es dann fast auch noch das 4:0 gegeben, also kurz vor der Halbzeitpause dann. Wieder eben super viel Platz für Schüller dann und ich glaube, das hat Damjanovic auch noch selber eingeleitet. Also die ist da auch gerödelt und auch in der zweiten Halbzeit ist sie mir extrem aufgefallen und ich finde, bei Damjanovic, also A, bewegt sie sich super gut in den Räumen da, also da kam dann, ich glaube, in der zweiten Halbzeit auch nochmal so ein Pass auf sie, wo es auch nochmal fast ein Tor gegeben hat. Von Dallmann war das, glaube ich, auch, der so, so gut war, wo einfach Pass und Laufweg allererste Sahne gewesen sind. Fand ich richtig, richtig stark einfach. Tamara, was fandst du dann in der zweiten Hälfte, was meinst du, also warum, du hast ja schon gesagt, die haben dann die Chancen einfach nicht mehr gemacht. Hast du irgendwie noch was gefunden, wo du gesagt hast, okay, da war jetzt irgendwie der Auslöser dafür, oder?
Ich würde eher sagen, es war halt dann psychologisch, ne? Es steht schon 3:0. Ich glaube, es gab ja ein Tor, gab es sogar noch, das auch dann wieder abseits war, oder?
Kann sein, dass es gerade das ist, was ich meinte sogar.
Ja, ich glaube nämlich auch. Und dann, also eben, es gab ja schon noch viel Zug zum Tor, aber dann halt vielleicht im Torabschluss nicht mehr ganz so souverän wie davor. Aber also es hat mir dann auch nicht gefehlt. Ich war da jetzt nicht sauer drauf. Es könnte für sie irgendwann, vielleicht später in der Saison, dann Tore sein, die irgendwann wieder fehlen. Das weiß man ja nie, aber das wäre so ein typisches Spiel dafür, ne? Wo man halt noch 2-3 Kisten hätte mehr machen können, um aus dem Phrasenschwein zu plaudern. Aber sonst war jetzt nicht so, dass ich so eher das halt RB wirklich selbstbewusster in diese zweite Halbzeit und wieder wahrscheinlich auch von dir diese angesprochene Qualität dann auch von hinten aus der Defensive heraus dann doch souveräner gespielt hat, was einen ja doch dann auch irgendwie freut, weil es halt dann so sie sich nicht unterkriegen lassen haben und wovor ich auch Respekt habe, weil das eben schon, da gehört viel Wille auch dazu, dass dann so souverän zu Ende zu spielen, trotz des 3:0. Ja, also ich glaube, so eine typische Abschlussrede des Trainerteams wäre dann so, ja, die zweite Halbzeit haben wir nur unentschieden gespielt, ne? Also um das Team dann auch wieder zu motivieren, ja. Was sie ja dann eigentlich auch geschafft haben, ja.
Auf jeden Fall. Und wie du auch meintest, in Leipzig, die sind auch nochmal gekommen. In der 73. Minute zum Beispiel war da mit Sandra Stark ein Angriff, die mir auch sehr gut gefallen hat. Wo dann auch eine von den Freunden, mit denen ich da war, gesagt hat, die ist irgendwie der Inbegriff von Dynamik. Was dann irgendwie nur knapp.
Das kommt ja auch vom SC Freiburg.
Sie ist auch einfach genau wie ihr Bruder. Also die Starke sind einfach Hammer.
Ja. Also da hat man auf jeden Fall was, auf dem man aufbauen kann. Und ich meine sowieso auch die letzten Spiele von Leipzig, die ja wirklich schon gezeigt haben, die sind kein gewöhnlicher Aufsteiger, heißt es dann immer, ne? So ein Spruch, auch den ich auch nicht mehr wirklich hören kann. Aber
das kostet auch.
Eben also, einfach
so. Wo wir gerade bei Phrasenschwein, das kostet auch, wo wir gerade schon bei Phrasenschwein waren. Ne?
Auf jeden Fall. Aber muss man auch sagen, kommen wir später auch noch dazu, im Vergleich zu Nürnberg würde ich auch sagen, sie sind kein gewöhnlicher Aufsteiger. Also da sieht man krasse Unterschiede und ja, können wir später auch noch mal drauf zurückkommen.
Auf jeden Fall. 2 Punkte habe ich noch. Einmal eine Frage, weil ich das wirklich gerade nicht weiß und gerade jetzt auch keine Zeit habe, das nochmal nachzugucken. Wisst ihr, was mit Marla Groß da los war? Ich glaube, die hat in der 64. Minute oder was muss das gewesen sein? Gab es da eine kleine Unterbrechung, wo wir alle irgendwie halt noch auf das andere Tor geguckt haben und dann erst später mitbekommen haben, dass Groß da gelegen hat?
Kann ich leider nichts zu sagen.
Ich auch nicht.
Gut, dann müssen wir das nochmal nachchecken nachher. Im Zweifel habt ihr das gesehen und könnt uns das ja schreiben. Entweder in die Kommentare oder beim Forum oder wie auch immer, da auf jeden Fall mal Bescheid geben und ich schaue das nachher auch nochmal nach. Und dann 2. Punkt, Alara Schehitler, die hat ihr Bundesliga-Debüt gegeben. Die ist eingewechselt worden für Linda Dallmann in der 86. Minute, also hatte wirklich nicht mehr so viel Spielzeit, aber fand ich schon krass, die ist 2006 geboren, was total irre ist. Und ein riesengroßes Talent, vielversprechendes Talent. Ich finde, das hat sie auch in diesen 4 Minuten allein echt gezeigt, also warum sie da jetzt auch eingewechselt worden ist bei den Bayern mit 16 oder was sie gerade ist. Also im November Geburtstag, deswegen noch ist sie 16. Das fand ich wirklich, also bei ihr klebt auch der Ball so am Fuß. Die hat auch eine Übersicht schon in ihren jungen Jahren. Finde ich wirklich sehr, sehr stark. Bayern damit weiter noch auf Rang 3. Oder wollt ihr noch was dazu sagen zu dem Spiel? Oder wollen wir einen Strich drunter ziehen? Gut. Bayern damit dann auf Rang 3 mit diesen 3 Punkten. Und Leipzig bleibt weiterhin überm Strich. 10. Platz ist ganz gut soweit. Weiterhin 3 Punkte auf dem Konto. Oh, bei denen weiß ich gerade gar nicht, wie es weitergeht. Das habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Weiter geht's auf jeden Fall erstmal mit einer Länderspielpause, die vor der Nase steht. Nations League ist ja da das Thema. Und dann geht's bei uns mal weiter mit ich würde mir meinen sehnlichst erwarteten Spiel, ob das man am meisten hingefiebert hat. Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. 2-2 ist es ausgegangen. Die Tore in der ersten Halbzeit durch Memeti und Alba und dann für Wolfsburg das 0-2 noch aufgeholt haben. Dominik Janssen durch einen Elfmeter und Alex Popp dann kurz vor Schluss noch tatsächlich noch den Ausgleich gemacht. Bei Wolfsburg, Martin, du hast es ja schon gesagt, da scheint irgendwie nicht so ganz was zu stimmen. Ich fand aber ehrlich gesagt, dass sie erstmal ganz gut gestartet sind im Vergleich zu den anderen Spielen. Also Oberdorf, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, Oberdorf hat auf der Bank gesessen, das wollte ich meinen, und Brandt ist gestartet und ich finde, die hat richtig gut Druck gemacht und irgendwie haben die ein bisschen zielstrebiger gewirkt als in den letzten Spielen, fand ich trotzdem.
Mhm. Ja, man hatte irgendwie auch, wenn du jetzt Champions League auch als letztes Spiel vielleicht im Kopf hast, noch das Rückspiel da, das war halt irgendwie, also man hatte das Gefühl, da hatten sie gar keine Idee, gar keinen so richtigen Plan. Deswegen, das musste heute dann auch definitiv wieder anders sein. Ansonsten, wie gesagt, also der VfL Wolfsburg ist halt einfach immer das Beste gewohnt und das geht in solche Spielerinnen, die halt auch haben, dann das verkraften die dann halt auch nicht so einfach, wenn es dann mal wirklich sowas passiert, dass man sich mal nicht für die Champions League qualifiziert, dass man mal nicht deutscher Meister wird und so weiter und so fort. Also ja, das ist jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen Charakterfrage und wie du ja sagst, also es war ja heute wirklich auch, der Auftritt war okay und TSG Hoffenheim ist ja einfach dann doch irgendwo eine, also so stark hätte ich sie nicht eingeschätzt, wie sie jetzt tatsächlich auftreten, hätte ich vor der Saison nicht gedacht und von dem her kann man dann vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Phase als VfL Wolfsburg auch sagen, das ist dann okay, so ein Punkt. Das Problem ist halt nur, die Spielerinnen, also oder die allermeisten der Spielerinnen im Kader von VfL Wolfsburg, die werden es halt, kommen halt mit so einer Erklärung wahrscheinlich schwer klar, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Tamara, hast du eine bessere Erklärung?
Besser
wie stimmt.
Besser würde ich sie auf keinen Fall nennen. Also ich glaube, Hoffenheim hat sich einfach nochmal gesteigert seit der letzten Saison. Für mich war es jetzt nicht so überraschend, dass sie daran anknüpfen können. So, der Kader ist stets, ist immer noch von guter Qualität und können da jetzt einfach gut mithalten. Und Wolfsburg sehen wir halt so, wie Martin das gesagt hat, in einer schwächeren Version, wie wir sie sonst kennen. Und ich finde, man muss ja auch sehen, letzte oder vergangene Saison haben die ja auch noch alles überrollt. Also auch wenn sie die Meisterschaft nicht geholt haben, da war am Ende dann eben so Richtung DFB-Pokalfinale und so, da war ein bisschen so der Wurm drinne bei Wolfsburg. Und dann haben sie dieses Pokalfinale ja wieder super souverän gespielt. Und da finde ich, da ist es in der Liga so ein bisschen abgestürzt. Und irgendwie, deshalb reden ja jetzt auch alle so über Wolfsburg, weil sie eben nicht dieses, was man sonst von ihnen gewohnt ist. Was ich so ein bisschen schockierend finde, ist wirklich so die Defensivleistung. Und ich glaube, da ist auch so das größte Problem, oder sehe ich zumindest gerade so das größte Problem. Das ist denen auch heute krass zum Verhängnis geworden. Zeitgleich halt auch vorne nicht offensiv genug. Also in der 6. Minute hatten die, glaube ich, eine Chance, die muss halt drinne sein, so. Und dann setzt du ja auch schon einen anderen Ton für dieses Spiel quasi so. Und ich habe sie selbstbewusster heute auf den Platz gehen sehen. Aber es hat dann zuerst nicht gereicht, wobei man ja auch sagen muss, sie haben ja dann eben aus 2-0 Rückstand, muss man ja auch erstmal noch einen Unentschieden rausholen. Und auch so, also es war ja, das Spiel ist auf jeden Fall seinem Ruf gerecht geworden. Das war das Topspiel der Bundesliga und ich fand, das war auch echt gut anzusehen. Es war sehr viel Ballwechsel, sehr viel Angriff, Gegenangriff. So, also das KommentatorInnen-Team meinte, wir kommen gar nicht hinterher, wir können gar nicht die ganzen Zeitlupen gucken. Dann war ich so, ja geil, das ist der Fußball, den ich sehen will. So. Und ich glaube, das spricht sehr für die Qualität dieses Spiels. Und ich würde es denen jetzt nicht zu arg ankreiden, was ja immer noch so diskutiert wird, ob sie zu viel Verletzungspech haben, die Wolfsburger, oder ob es zu viel Intensität ist für die ganzen Nationalspielerinnen. So finde ich ein leidiges Thema, aber ist halt auch so. Also es ist alleine von den ganzen Spielplänen, wie sie in den kommenden Zeit kommen werden, egal mit Nations League, egal mit der nächsten, mit Olympia, mit der nächsten EM-Quali und so. Es wird nicht besser werden für die Spielerinnen, was eigentlich traurig ist. Also so Ruhephasen sind ja eben nicht mehr so vorgesehen und das haben ja Expertinnen auch schon vor einem halben Jahr gesagt. Und das jetzt als Ausrede zu nutzen für, also, und das höre ich ja auch jetzt nicht vom Trainerteam oder so von Wolfsburg, aber von außen dann das als Analyse zu benutzen, finde ich dann schwierig, weil eigentlich wissen wir alle, dass jetzt nur noch so diese Hochphase an Leistung kommt oder Leistungserbringung, die die Spielerinnen bringen müssen. Da kann man halt eher so, würde ich nach oben blicken an die, die diese Spielpläne gemacht haben. Und ja, also das ist sicherlich jetzt nicht die Lösung für Wolfsburg, aber es war eigentlich auch ein sehr souveräner Spieltag und auch gerade irgendwie war auch, es war wie so ein Schablonenvergleich wirklich zu diesem Champions League Spiel, wie Jansen dann halt diesen Elfmeter den Ball nimmt und reinwumst quasi so. Das war halt so das Gegenstück zum Mittwoch.
Ja, vielleicht ist es auch einfach der ganz normale so zyklische Gang beim Fußball. Es gibt einfach auch mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Und du hast es ja gerade nochmal gesagt, letzte Saison war ja auch bis zum gewissen Zeitpunkt auch top vom VfL Wolfsburg. Ganz leichte Hänger vielleicht mal drin gehabt. Ja, jetzt sind es halt mal irgendwie, es war halt ein krasses Negativerlebnis, das, was sie nicht kennen, aber ja, die werden sich auch wieder fangen. Dass du das mit der Defensive angesprochen hast noch, Tamara, hat mir unser Kommentator Simon Köpfer von dem Spiel auch gesagt, dass er nicht weiß, was mit dieser Viererkette gerade los ist, weil die spielen ja eigentlich seit einem Jahr immer in dieser Formation und die sind haben ja auch immer richtig gut zusammengespielt und das hat gepasst und gerade im Moment ist einfach irgendwie der Wurm drin. Aber die kommen, das wird sich auch wieder ändern, also das wird auch wieder Topform geben vom VfL Wolfsburg 100%.
Ja, hoffen wir mal.
Ich glaube, so geht's Schmitz auch ein bisschen. Die wundert sich die ganze Zeit, was macht meine Abwehr da? Und dann muss sie das ausbaden und sieht mega schlecht aus und kann halt nicht mal was dafür. Ja. Also so wirkt's manchmal beim Zugucken ein bisschen so, weil sie kann dann auch wirklich nicht mehr retten. So, was willst du tun? So, also ja.
Nicht wirklich, ne. Wobei, welches der Tore war, das... Ich glaube, das war Mimeti, wo der Ball nochmal so komisch aufgesprungen ist, wo Schmitz erst wirklich nicht so gut ausgesehen hat.
0-1, ja.
Bitte?
Das 0-1 war das, ja.
Ja, genau, von Mimeti. Ja. Wo der Ball wirklich so ganz komisch noch aufgesprungen ist, viel höher auch gesprungen ist, wo man an der Zeitlupe sagen konnte, okay, gut, aber gut hat sie da trotzdem auch nicht ausgesehen. Wobei die Viererkette ja eigentlich auch, also heute jetzt auch wieder ohne Marina Hegering gespielt hat, die dann eingewechselt worden ist und aber auch wieder ausgewechselt worden, weil sie dann irgendwie verletzt war, nicht wahr? Oder täusche ich mich da gerade? Nee, dann täusche ich mich da gerade.
Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber gut, also aber sie haben ja trotzdem oft in dieser Formation, also mit dieser Viererkette gespielt in der letzten Saison. Also klar, Hegering spielt auch dann öfter mal Innenverteidigung, aber trotzdem, also mit Hendrik Jansen, Rauch, Wilms, das kennt man ja eigentlich auch.
Also sie wurde nicht, soweit ich weiß, nicht noch ausgewechselt, aber sie lag länger am Boden, ziemlich zeitnah, nachdem sie erst wieder eingewechselt wurde, wo man kurz dachte so, was aber dann doch nicht der Fall war. Und also sie ist da einmal ziemlich krass durch die Luft geflogen, aber es war dann, glaube ich, nicht so hart, wie es aussah. Aber das Foul sah ein bisschen so aus, als müsste sie gleich wieder raus, was dann aber nicht passiert ist. Ja,
genau. Danke dir. Ja, ich finde Wilms tatsächlich, die wollte ich auch nochmal ansprechen, dass die mehrmals echt nicht gut ausgesehen hat. Also unter anderem eben auch bei dem 1-0 von Mimeti, da ist sie ja, also der Pass, der war so schön von Specht, also wirklich perfekt die Schnittstelle gefunden, Mimeti hat auch genau richtig losgelaufen, also es war wirklich so, so schön, aber Lynn Wilms da eben auch, also die hat da irgendwie den Weg nicht zugemacht und stand dann, also lief dann irgendwie nur noch hinterher und da gab es eben mehrere solche Situationen, mal ganz abgesehen davon, dass sie als weiße Person sich Braids hat flechten lassen, schwierig, aber eben auch auf dem Platz, das war also wirklich keine gute Partie und da stimmt wirklich einiges nicht. Die Offensive, Tamara, die hattest du auch angemerkt, dass das auch nicht so super war. Ich halt ehrlich gesagt bei dem Spiel jetzt fand, dass Jule Brandt auf der linken Seite wahnsinnig gut gerüttelt hat und ich sage auch immer wieder so, dass sie schon im Vergleich zu ihrer Hoffenheimer Zeit schon auch noch zugelegt hat, also an Qualität auch und vor allen Dingen Robustheit in Zweikämpfen und auch Entscheidungsfreudigkeit, aber da ist immer noch Luft nach oben und das bei ihrer sowieso Qualität jetzt schon, die wir auch wieder gesehen haben, dass das halt immer noch da drin ist, finde ich auch krass. Endemann, die auch gestartet ist, fand ich dann auch richtig gut auf der rechten Seite mit unfassbarem Tempo, was immer wieder auffällt, wie schnell die ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, dass das dann schon noch ein bisschen so wirkt, als würde sie noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, auch im Team anzukommen, dass sie noch mehr mit eingebunden wird, oder?
Hat ja auch noch nicht so viel Spielpraxis tatsächlich gekriegt jetzt da auf der Position eh meistens von der Bank jetzt heute mal von Anfang. Ja, wird mit Sicherheit noch dauern. Das ist ja auch, ich meine, das ist für sie ein neues Niveau, sagen wir es mal so. Also das, ja, ist klar, da hat sie jetzt natürlich große Konkurrenz.
Ja, also was vorne ja gut funktioniert, ist der Wechsel, also wie sie die Positionen untereinander tauschen. Und ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut, auch in der neuen Konstellation. Ich glaube eben, da war Hoffenheim einfach ruhiger als Wolfsburg hinten und hat, also die haben das Spiel davor oder kannten halt auch das Wolfsburger Spiel dahingehend gut und haben sich davon halt nicht aus der Ruhe bringen lassen, was schon mal mega ist, wenn du halt so krasse Offensivspielerinnen hast. Und was ich meinte mit dem nicht konsequent vorne genug, also bei Wolfsburg gab es insgesamt 7 Schüsse aufs Tor und 11 Schüsse neben das Tor. Und wenn du dann halt nur 2 Tore machst, da erwarte ich mehr von jemandem, der die Qualität vorne hat wie Wolfsburg, mehr direkte Tore. Und eben bei mir hat sich irgendwie die 6. Minute eingebrannt. Wo so eine richtig schöne Flanke, ich glaube, sie kam sogar von Hut, reinkam und niemand geht hin. Und von jemandem will Wolfsburg, sorry, geht für mich nicht, dass dann nicht mal jemand zum Ball hingeht. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich diesen Pass von Specht, der war grandios, den habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. So war auf jeden Fall eins meiner Highlight, wunderschön. Aber trotzdem war ja Wolfsburg eigentlich auch zu Beginn, also für mich schon auch die stärkere Mannschaft, so nach vorne mit dem Drive nach vorne. Und sie haben auch einen Ticken mehr, so Ballbesitz gehabt, aber eben sie machen diese Chancen nicht und dann rutschen sie da halt so in dieses 1-0 rein und dann noch in das 2-0, was für mich jetzt also zuerst nicht so eindeutig war, dass das passieren wird. Aber sonst schon auch, ja, also ich fand jetzt nicht so schlecht, so war das nicht gemeint. Ich erwarte mir einfach da doch. Also das ist natürlich auch das, was Martin meint. Man hat so eine Anspruchshaltung an Wolfsburg und die habe ich auch. Also und da reicht es mir nicht von der Qualität, von der ich von denen gewohnt bin und auch eben mit den Namen, die da auf dem Feld stehen.
Ja, kann ich verstehen. Wobei ich ehrlich gesagt da noch mit dazu sagen muss, dass ich fand, dass Tufekovic teilweise auch echt gut gehalten hat. Also Martin, wolltest du gerade was sagen oder habe ich das falsch gesehen?
Okay. Nee.
Aber also, die fand ich wirklich richtig, richtig stark. Also die hat auch, ich glaube in der 16. Minute war da auch so ein Fernschuss von Jule Brandt, jetzt mal nur beispielhaft, der ja noch ganz komisch aufgekommen ist und sie da eben hin ist und den gehalten hat auch noch. In der 23. glaube ich, gab es auch so eine Doppelchance noch von Wolfsburg, wo sie zweimal wirklich gut gehalten hat. Muss man auch ehrlich sagen, dass die TSG da A, Tufekovic hatte und B, auch ein bisschen Glück, ehrlich gesagt, also bei den Toren ja auch. Und eben, dass da in der ersten Halbzeit nicht noch mehr Tore, also nicht überhaupt Tore reingegangen sind, fand ich, war da auf jeden Fall wie gesagt, Glück und Tufekovic mit dabei. Habt ihr denn irgendwie, könnt ihr einen Finger drauf legen, was Wolfsburg in der zweiten Hälfte anders gemacht hat, dass eben diese Tore gefallen sind? Oder ich fand, das lag auch so ein bisschen an Hoffenheim, die dann so ein bisschen weiter zurückgezogen haben.
Ja, Tamara, sag du gerne, weil das war eine halbe Stunde, bevor mein Spiel dann losging. Da habe ich nicht mehr so viel mitgekriegt in der zweiten Hälfte, muss ich gestehen.
Ja, ein bisschen ist Hoffenheim schon auch abgesoffen. Aber es ist auch so dieses typische, ja, wir führen jetzt 2-0 und wir machen so unser Ding. Und dann sind doch auch, also vielleicht in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, ist Hoffenheim hinten auch eben ein paar mehr Fehler passiert. Also Specht, die wir ja vorhin auch so gelobt haben, die hat halt auch diesen Elfmeter verursacht, ne? Und das war auch nicht so nötig wirklich so. Da haben sie sich dann vielleicht doch so ein bisschen zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Und ich würde fast sagen, dass Wolfsburg das dann auch dynamischer gespielt hat, wobei aber auch nicht bis zum letzten Zipfel hin, also für mich nicht hin konsequent, weil das zweite Tor fällt halt auch sehr, sehr spät, sind immer mehr unter Druck und das hast du dann schon auch gemerkt, muss ich nur den Gesichtsausdruck von Pop anschauen, als das zweite Tor fällt, da ist richtig viel Anspannung zu sehen, die da auch da war und so. Also die Wolfsburg gerät halt immer mehr so in diesen Zugzwang und gerade Pop zeigt dann halt ihre Qualität und ihre Professionalität, wie sie das dann durchzieht. Aber also für mich ist es in der zweiten Halbzeit nur die Konsequenz, die dann nochmal besser ist. Natürlich gab es auch nochmal sehr viel Wechsel zur zweiten Halbzeit hin, eben auch verletzungsbedingt, dass Jansen dann raus muss, Hickering rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich habe die eine Spielerin dann sofort mehr gesehen, nur weil gewechselt wurde. Das war es für mich tatsächlich nicht. Es ist dann mehr so eine Abgekartetheit, die hinten raus gut funktioniert hat. Aber an sich sind für mich beide Teams auch weiterhin 50-50 gewesen in der Halb. Also es ging ja wirklich hin und her, hin und her. Was ich sehr gut fand, aber wo ich jetzt nicht sagen würde, das gibt diesen einen Auslöser.
Ja. Auf jeden Fall super spannend eben diese Punkteteilung dann in der Tabelle weiterhin, weil die Hoffenheimerinnen nur 2 Punkte hinter Wolfsburg sind und das finde ich richtig, richtig spannend. Martin, du hast es eingangs gesagt, ich habe es auch also immer wieder dann gesagt, jetzt während des Spiels und auch danach noch und davor auch schon, als Hoffenheim zu Saisonbeginn, als sie gesagt haben und sich so selbstverständlich hingestellt haben, die Spielerin ja auch, ja, Platz 3, machen wir Champions League Qualifikation, Playoffs und so, das machen wir. Da habe ich noch gedacht, naja, mutig, gute Ansage, schauen wir mal, was da passiert. Und jetzt, so wie die spielen, wie die sich wirklich auf dem Platz präsentieren, finde ich, haben die ja teilweise, also finde ich, ist es noch ein Understatement gewesen, so rückblickend, weil ich finde das wirklich richtig, richtig stark, was sie da abliefern. Paulina Krumbiegel auch, dass die nicht im DFB-Kader ist, fix, sondern ich glaube nur auf Abruf, erklärt sich mir nicht. Aber auf der anderen Seite wären da so viele andere Kandidatinnen auch noch gewesen, dass man irgendwie fast einen 47er-Kader hätte brauchen können. Aber gut, hoffen wir mal, dass Wolfsburg sich wieder so ein bisschen einfangen kann und hoffen wir aber auch, dass Hoffenheim genauso weitermacht und da irgendwie, ja, wir nicht nur einen Zweikampf an der Spitze haben, sondern dies ja eben einen Dreierkampf oder Viererkampf, glaube ich jetzt nicht so, obwohl Leverkusen auch ein bisschen mitzieht, aber dieser Dreikampf, das fände ich schon auch sehr, sehr cool. Habt ihr noch was auf der Liste oder wollen wir weitermachen?
Ja, jetzt war das gerade auch noch, also bei Krumbiegel dachte ich auch so, also ich verstehe das voll, dein Frust, dass sie nur auf Abruf ist, aber ich finde, da sehe ich, dass sie sich langsam immer mehr und mehr zu so einer Führungsspielerin entwickelt. Jetzt kommt sie ja auch mehr aus der Abwehr raus, auch das war nicht immer ihre Position vorher, glaube ich. Aber da dachte ich so, ich merke so richtig, wie sie immer fester auch nochmal in ihrer Leistung und ihrer Leistungserbringung wird. Und das freut mich eigentlich voll. Und das heißt, heute dachte ich eben auch so, auf lange Sicht sehe ich die safe auch im Nationalteam. Also auch wenn sie jetzt nicht dabei ist, glaube ich schon, dass sie auf dieses Niveau auf jeden Fall, also ich verstehe voll deine Enttäuschung, weil mir hat es auch sehr gut heute gefallen. Aber ich dachte mir auch so, es ist cool, dass es so, auch so eine gängige Weiterentwicklung ist, die immer, wo man sieht, dass es immer weiter nach oben geht. Das fand ich sehr gut. Und weil du das nochmal gefragt hast, wegen der zweiten Halbzeit mit Wolfsburg, also vielleicht ist der Oberdorfwechsel, dass sie halt dann doch auch reinkam und die halt die Vorlage auch für das Pop-Tor bringt. Das zeigt ja dann schon auch wieder, okay, das macht halt dieses Spiel nochmal anders. Und das macht natürlich Wolfsburg hintenrum auch wieder sicherer und einfach in diesem Spielaufbau nach vorne mit den Pässen und so. Ich will es jetzt nicht an einer Person festmachen und ich bin ja auch kleines Lena Oberdorf-Fangirl, aber das ist natürlich schon ein Faktor, der dann nochmal anders wirkt, glaube ich.
Ja, Oberdorf. Ja, ich würde vielleicht einfach nur die Frage noch reinwerfen, was wäre heute gewesen, wäre Melissa Kössler nicht verletzt? Das fände ich spannend, was da dann heute passiert wäre. Aber dabei können wir es eigentlich auch belassen, würde ich sagen, weil das weiß man ja nicht.
Eben. War halt nicht dabei. Und das ist auch eine Frage noch, also auch von der letzten Woche und die wir uns halt stellen, oder stellen werden, vermutlich, wenn sie, also so lange, bis sie wiederkommt.
So, also ist es.
Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, wir gehen weiter mit einer Nations League-Pause. Bisschen schade, aber danach wartet ein riesengroßes Highlight auf uns, wo die Wolfsburgerinnen eben auch beteiligt sind, nämlich steht dann das Duell gegen die Bayern an. Also nach dem Topspiel gegen Hoffenheim, dann auch noch das Topspiel gegen Bayern. Das wird richtig, richtig gut. Danach geht's gegen Freiburg zu Hause und dann Duisburg, und für Hoffenheim, die spielen dann direkt gegen Freiburg. Also nach, nicht direkt, sondern nach der Nations League Pause eben. Danach geht's gegen Köln und dann gegen die SGS Essen. Also versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich glaube, da sind auch schon noch mal ein paar gute Ergebnisse für Hoffenheim drin. Gegen die Teams, die ja eher sich ein bisschen weiter nach unten eben orientieren. Na, und dann machen wir mal weiter mit einem Team, von dem wir gedacht haben, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr nach oben orientieren. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte nicht gedacht, dass Eintracht Frankfurt so in die Saison startet, wie sie es getan haben, und jetzt erst so, ja, sich von unten nach oben arbeiten, sagen wir es mal so. Die SGE spielt gegen den MSV Duisburg und gewinnt mit 5:1. Das ist eine ziemlich deutliche Kiste gewesen, auch schon ziemlich, ziemlich früh. Also es gab auch ein paar frühe Tore, also von den Bayern ja. Und Frankfurt war da auch noch richtig schnell dabei. Nach 5 Minuten hat es das 1:0 von Sarah Dorsum gegeben. Danach treffen Praschnika, Freigang, Dunst, nochmal Freigang mit einem Elfer. Und dann eben für Duisburg Günster auch mit einem Elfer. Ja, ein Spiel eigentlich in eine Richtung, würde ich mal sagen. Oder, Martin?
Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht so gesehen. Also ich fand Duisburg sehr, sehr mutig. Also die haben gut mitgespielt, fand ich. Die haben immer wieder den Weg nach vorne gesucht, und das ist ihnen heute komplett zum Verhängnis geworden. Die sind einfach 3 oder sogar 4 Mal bei den Toren, also 3 Tore auf jeden Fall, 1 zu halb noch. Nur das erste war nach einer Standardsituation, das andere, also 3 waren wirklich astreine Konter, einfach nach Ballverlusten. Mhm. Duisburg extrem aufgerückt, und das hat mich schon, also ich fand, ja, mutig. Man sagt dann immer, die waren so mutig. Das bringt ihnen natürlich jetzt auf gut Deutsch gesagt einen Scheißdreck, dass sie jetzt heute mutig waren, weil sie haben 5:1 verloren. Aber es hat mich schon noch ein bisschen überrascht, dass sie so viel am gegnerischen 16er waren. Aber sie haben halt einfach komplett vergessen, da eine Absicherung hinzustellen, und sind einfach komplett ausgespielt worden dann, wie gesagt, 3 Mal. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es in eine Richtung war. Frankfurt hat sich dann auch immer wieder zurückgezogen. Klar, die haben jetzt Dreifachbelastung, das ist auch neu für die. Die brauchen ein bisschen Belastungssteuerung. Dann haben die auch immer wieder Phasen gehabt, vor allen Dingen da, wo sie dann gemerkt haben, okay, ja gut, die kommen ja, und dann bieten die uns ja Räume ohne Ende. Das nutzen wir jetzt aber mal. Also die haben das einfach total abgezockt heute gemacht. Und am Ende ist es viel zu hoch. Also 5:1 ist zu hoch. Wenn es heute 2:1 ausgeht oder 3:1, dann finde ich, das ist in Ordnung. Es war schon ein verdienter Frankfurter Sieg. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen würde, die haben das da heute über das komplette Spiel klar dominiert, und ja, das, so war es nicht. Also wie gesagt, Duisburg war einfach zu grün hinter den Ohren für meine Begriffe.
Okay, dann habe ich das offensichtlich völlig falsch gesehen. Ich habe auch, muss ich gestehen, von dem Spiel nicht komplett alles
geguckt. Ja, du warst halt auch gerade beim Hinfahren zum anderen, oder?
Ja, genau. Ja, also laufen.
Aber, ja, stimmt, du wohnst ja da direkt. Ja, schau, so ergänzen wir uns. Ich habe Bayern nicht gesehen, deswegen passt doch wunderbar.
Nee, genau. Aber ich hatte schon den Eindruck, weil also ich habe also ein bisschen trotzdem auch von dem Spiel gesehen, und da fand ich, war das schon ziemlich souverän von Eintracht Frankfurt. Also ich fand auch dieses frühe Tor direkt, also fand ich, war jetzt auch nicht so irre überraschend, ehrlich gesagt, aber
ja, es war souverän. Auf jeden Fall war es souverän von Eintracht Frankfurt, aber es war halt eben nicht ein Spiel nur in eine Richtung. Also das hattest du ja gesagt am Anfang. Ja. Und Duisburg hat schon auch in die andere Richtung immer wieder und sogar sehr viel und sogar mit Offensivpressing und sogar mit 5, 6 Spielerinnen immer wieder gearbeitet. Deswegen, nur das sehe ich so, dass es am Ende ein souveräner und verdienter Heimsieg ist. Auch klar, weil sie sind eine Spitzenmannschaft und sie haben halt einfach den Fehler des Gegners erkannt und ausgenutzt. Deswegen, also da gehe ich auf jeden Fall mit, dass es ein relativ souveräner Heimsieg war, ja.
Definitiv. Aber das fand ich bei Duisburg zum Beispiel, dass die das ja in den letzten Spielen, in den letzten Wochen schon auch immer mal gezeigt haben, eben, dass sie recht gut spielen können, und wenn sie das jetzt eben auch wieder gezeigt haben.
Genau. Ja. War genauso. Ballstaffetten, also wirklich teilweise der Ball über 5, 6, 7 Stationen gut gelaufen, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. So war es, ja.
Wer ist dir da besonders aufgefallen? Du musst uns jetzt hier ein bisschen.
Beim MSV?
Ja.
Bartmann hat ein sehr starkes Spiel gemacht, war auch immer wieder offensiv dabei. Die war dann irgendwann gelb gekriegt, musste sich dann auch ein bisschen zurückhalten, ist dann auch irgendwann ausgewechselt, so in einer Halbzeit schon ausgewechselt, sehe ich gerade. Ansonsten, ja, Kappenberger hat heute von Anfang an gespielt, der österreichische Neuzugang, die kam ja aus der zweiten Liga, also musste ja auch erstmal an das Niveau gewöhnen, hat aber schon, finde ich, da langsam aber sicher, kann die da mithalten. Zielinski und Halberkamps finde ich eigentlich echt eine gute Flügelzange im Grunde, also die müssten halt theoretisch noch ein bisschen mehr gefüttert werden. Die haben beide spielerisch was drauf, die trauen sich auch mal einen Abschluss, die sind auch beide schon einigermaßen erfahren, also ich würde heute Halberkamps und Zielinski eigentlich herausheben. Aber es war insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung. Sie sind halt, das weiß ich jetzt blöd, sie sind halt geschlossen nach vorne gegangen. Sie haben halt ein bisschen vergessen, geschlossen wieder nach hinten zu gehen. Und sie sind halt einfach, bei Frankfurt, wenn die da mal einen Ball holen und dann mit ein, zwei Pässen sind die vorne, das können die einfach mittlerweile im Schlaf. Und da ist es auch nicht einfach. Aber wie gesagt, also es hat mir, trotz dieser hohen Niederlage, hat es mir einigermaßen gut gefallen, was Duisburg gemacht hat heute, ja.
Kann man sich halt aber auch nichts von kaufen, das nächste Ding.
Nee, kannst dir gar nichts kaufen. Ein Punkt ist halt schlecht.
Das sieht Spielen. Richtig, richtig bitter aus. Aber weil du gerade auch Frankfurt angesprochen hast, dass man eben sieht, dass sie das gut können, den Ball dann nach vorne tragen und konnten zum Beispiel, dass sie das dann auch mit Erfahrung machen und so. Ich fand ehrlich gesagt, dass mir Frankfurt in den letzten Spieltagen eher so ein kleines Sorgenkind war, weil sie das zu lässig angegangen sind und dann eben auch an einigen Stationen, wie jetzt Duisburg, vergessen haben, dann andersrum halt, aber wirklich den Ball richtig weit nach vorne mitzutragen und fast ideenlos gewirkt haben. Also dann heute ja anders.
Ja, nee, Frankfurt ist halt einfach auch dann schon so eine Mannschaft, die auch lauert auf Fehler vom Gegner. Und die sind ihnen heute halt einfach total angeboten worden und da haben sie halt dann reingestochen. Ich meine, dann darf nicht vergessen, die hatten jetzt schon Bayern und Wolfsburg an den ersten vier Spieltagen dementsprechend einen Punkt daraus geholt. Das ist ja auch jetzt nicht total verkehrt. Klar, der erste Spieltag war zum Vergessen für Frankfurt. Damit hat niemand gerechnet, dass sie gegen Essen verlieren. Am zweiten Spieltag gegen Leipzig haben sie die erste Hälfte auch verschlafen. Da hat es dann anscheinend auch sehr gekracht in der Kabine. Also da ist Anatus dann anscheinend auch mal richtig laut geworden. Und die zweite Hälfte war ja dann souverän. Also es war ja auch ein starkes Auftaktprogramm jetzt, was die hatten. Von dem her, die kommen schon noch rein. Die haben jetzt dann in den drei Spielen zwischen den Länderspielpausen auch Gegner, die sie schlagen müssen. Drei Stück. Und dann sind die auch wieder oben mit dabei. Also da zähle ich auf jeden Fall drauf. Da bin ich mir relativ sicher, dass das so passieren wird. Und wie gesagt, also Frankfurt hat auf jeden Fall auch, das war auch in den letzten Jahren so, manchmal Probleme, wenn sie selber das Spiel wirklich machen müssen. Die sind einfach eher die Mannschaft, die, und das war auch bei den Siegen gegen Wolfsburg, die sie hatten, oder bei dem Sieg gegen Wolfsburg, den sie hatten, war es auch genau das Gleiche. Sie haben einfach gelauert und der Gegner hat es ihnen angeboten. Und das dann auszuspielen und das zu nutzen, da sind die mittlerweile einfach richtig, richtig stark.
Ja, das war dann auch das Ding gegen Leipzig, dass sie da dann eben auch gegen Ende doch das Spiel wieder auch haben drehen können. Ich fand, wer mir auch wieder aufgefallen ist, halt in den ersten Minuten, die erste Halbzeit vor allem, die ich da gesehen habe, Anyomi, die eben auch das 2:0 mit eingeleitet hat, einen Pass auf Wolter gegeben, die dann Praschnika bedient hat, was auch ein super, super schöner Pass war.
Wolter, der war stark. Ja.
Ja, und Anyomi eben auch. Also die hat auch ein krasses, krasses Tempo drauf, finde ich.
Ja, ist beeindruckend, weil sie ja auch die Körperlichkeit, also sie hatte nicht nur das Tempo, sondern sie hat auch noch die Körperlichkeit. Also wenn die mal ins Rollen kommt, ist schwer, die aufzuhalten. Und das hat sie auch ein paar Mal gezeigt und gebe ich dir absolut recht. Also ja, die ist schon respekteinflößend.
Ja, voll. Sie muss halt nur noch jetzt dann, um auch wirklich so Top-Top-Stürmerin zu werden, finde ich noch, auch öfter selber treffen. Das wäre auch nochmal gut. Und dann kann das, glaube ich, schon richtig was werden. Also ich bin auch auf jeden Fall bei einem Anyomi-Fanclub dabei und zwar auch nicht erst seit gestern. Die ist echt sehr beeindruckend. Denn zu Duisburg auch nochmal ganz kurz.
Das haben wir in unserer letzten Folge schon gesagt.
Stimmt.
Ja, und ich wollte gerade sagen, wir haben hier schon mit Max zusammen den Elisa Sens-Fanclub gegründet. Also ich kann jetzt nicht noch eine Spielerin den Fanclub aufmachen. Ich bin schon im Elisa Sens-Fanclub.
Stimmt, mit dir war das zusammen, ja. Wo sie auch, weil wir gerade auch bei Wolfsburg waren, ne? Oberdorf und Sens zusammen im Mittelfeld in der Nazio habt ihr vorgeschlagen, ne?
Oder kann war das gut sein, ja.
Magst du bei einer anderen Folge nochmal?
Das könnte ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Auch sehr gut. Nichts dagegen.
hätten wir, glaube ich, alle nichts dagegen. Und vielleicht sehen wir irgendwann auch Wolter mal wieder. I don't know. Ich freue mich für Pierre Wolter auf jeden Fall richtig dolle, dass sie jetzt irgendwie eben bei Frankfurt mal Spielzeit auch mehr bekommt, nach ihrer Verletzung da wieder richtig reinkommt, die sie ja bei Wolfsburg hatte und da dann nicht zum Zug gekommen ist. So wirklich finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und Martin, weil du es eben auch gesagt hattest, Halverkamps bei Duisburg, die hatte da auch, ich glaube, kurz nach der Halbzeitpause einen ganz guten Angriff eben auch mit eingeleitet, den die SG da irgendwie noch ganz knapp hat ja parieren können. Mhm. Also du sagst 5:1, deutlich zu hoch. Duisburg hat auf jeden Fall Hoffnung für die nächsten Spiele da.
Ja, doch. Also Frankfurt ist halt jetzt nicht das Kaliber, aber gegen Mannschaften wie erst der FC Nürnberg, wie SGS Essen, vielleicht auch wie Bremen, je nachdem, wie die sich jetzt noch weiterentwickeln, da geht was. Also kann ich mir schon vorstellen. Ich denke trotzdem, dass sie wahrscheinlich diese Saison es sehr schwer haben werden. Also das ist, vor allen Dingen, sie haben jetzt in den drei Spielen zwischen den beiden Länderspielpausen Bayern und Wolfsburg. Also die haben jetzt, glaube ich, den Club als nächstes, glaube ich. Dann musst du halt dann gewinnen.
Ja. Naja, und gegen Essen haben sie auch gerade gespielt, die Woche vorher.
Ja.
0:1 auch schon verloren, gegen Köln eben auch. Also das ist so schwierig. Und dann eben Leipzig.
Ach, Leipzig haben sie, nicht Nürnberg.
Bitte? Nee.
Leipzig haben sie.
Ja, genau. Nürnberg ist im Januar.
Ja, okay.
Genau, Nürnberg ist im Januar, aber halt das andere Aufstiegsteam, Leipzig, dann da vor der Brust und dann Bayern, Wolfsburg und beide Spiele auch noch auswärts.
Ja, ja, das macht Spaß.
Das macht richtig Spaß, auf jeden Fall.
Große Freude, ein Zebra zu sein.
Gott, an alle Duisburg-Fans, so, so sorry.
Ja, aber es ist, wie es ist.
Ja, und in der letzten Saison ja eben auch gerade so nur den Klassenerhalt noch geschafft, von daher. Tamara, hast du noch was auf dem Zettel zu dem Spiel oder was auf der Seele?
Ich gebe ja zu, ich habe es eben auch nicht geguckt. Von dem her kann ich nicht so viel dazu sagen.
Leider. Also brauche ich mich nicht schlecht fühlen, dass ich euch gerade so totgelabert habe mit dem Spiel.
Das Nein, überhaupt nicht.
Sehr ist okay, sehr, sehr, sehr gut.
Ich bin natürlich auch wie alle überrascht von der Position von Frankfurt. Ich war ja zu Saisonbeginn erstmal im Urlaub und dann kam ich zurück und war so, wo seid ihr hier in der Tabelle?
Ja, aber im Endeffekt ist es ja nur das Essensspiel. Weil dass sie gegen Wolfsburg und Bayern nur einen Punkt holen, mein Gott, Leipzig
fand
haben sie geschlagen.
Fand ich eine gute Analyse jetzt auch.
Es ist nur
ja,
das Essensspiel.
Ja. Es ist halt, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir dann so, ja okay, sind dafür jetzt Champions League erfolgreich. Manchmal macht es ja das auch so ein bisschen, du kannst halt nicht. Also solltest du als Top-Team natürlich, aber das sind dann halt auch andere Dinge, die dann manchmal funktionieren und in der Bundesliga dann halt nicht so. Das läuft ja auch oft so. Aber ich fand Martins Analyse top, dass sie ja eigentlich schon die Top-Teams hinter sich haben und mal schauen, wie Frankfurt sich jetzt da noch hocharbeitet.
Die kommen, mit Sicherheit.
Auf jeden Fall. Und das Ding ist nämlich, Martin, weil du es gesagt hast, ne, das Spiel gegen Essen zum Beispiel, wenn die das gewonnen hätten, dann würden wir ganz anders drüber reden.
Ja,
weil dann
hätten es ist nur das Spiel, ja.
Genau, ja. Dann hätten sie, also ich meine auch einen Punkt gegen
wären
Bayern.
Wären sie jetzt bei 10 Punkten, oder?
Sekunde?
Ja, sie stehen bei 7, also wären sie bei 10, ja. Dann wäre also alles in Ordnung.
Das wäre dann
erster aber sowas Spieltag. Kann passieren.
Es sei ja auch Essen gegönnt.
Unbedingt. Das macht es ja auch jetzt noch ein bisschen spannender auch. Also alles gut. Also ich rechne fest mit denen. Die kommen wieder.
Und Martin, weil du gesagt hast, so, du musst dir nicht schlecht vorkommen wegen des Monologs, überhaupt nicht, auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil du hast es kommentiert, also von wem bekommen wir denn dann sonst die ganzen Insights, deswegen frage ich auch dich nochmal, hast du noch was auf dem Zettel, was wir dann für die Zukunft auf dem Zettel haben müssen oder was wir auf jeden Fall nochmal angemerkt haben müssen zu diesem Spiel?
Also was bei Frankfurt nochmal ein Punkt ist, der mich glauben lässt, dass sie wieder voll in die Spur kommen, ist einfach dieser unglaublich breite Kader. Da war ich heute wieder überrascht, dass ich dann gesehen habe, wer dann tatsächlich alles noch auf der Bank sitzt, wen die dann halt noch bringen können. Also das sind alles auch aktuelle oder ehemalige Nationalspielerinnen. Da gibt es dann auch keinen Qualitätsverlust. Die wechseln dann und dann haben sie frische Spielerinnen. Und gegen Ende sind sie dann auch noch mal viel aktiver geworden. Also die haben sich ein bisschen zurückgezogen mit ihrem Champions-League-Personal, so größtenteils, als sie eine sichere Führung hatten, haben das dann verwaltet. Also das war ein total souveräner Auftritt, wie du es ja gesagt hast. Und dann haben sie halt noch mal gewechselt, frische Leute. Und hinten raus sind sie dann auch noch mal aktiver geworden. Also da ist einfach wie gesagt, das ist schon eine Mannschaft, die wir wieder auf dem Zettel haben sollten, auch wenn sie am ersten Spieltag verloren haben. Und ja, Duisburg, wie gesagt, ich glaube, es wird schwierig für die in dieser Saison, aber unmöglich ist es nicht. Sie haben letzte Woche nur 1-0 verloren gegen Essen. Sie können solche Spiele gegen direkte Konkurrentinnen eng gestalten und dann braucht es halt das bisschen Glück, dass sie so ein Ding auch mal gewinnen. Und dann kannst du diese Saison vielleicht ja auch mit, weiß ich nicht, 12 Punkten oder so die Klasse halten. Das könnte ja durchaus sein. Also, wer weiß.
Ja, aber ich weiß eben auch noch, dass ich bei einigen Spielen bei Duisburg auch man wieder notiert hatte, so da sind einfach Phasen, die sind wirklich ziemlich gut auch und nach vorne ist ja nicht so, dass da gar nichts geht. Ich glaube sogar, dass das auch dieses 0-9 direkt zum Auftakt gewesen ist, wo ich mir eben auch hingeschrieben habe, naja, aber die ersten Minuten, die waren schon auch stabil soweit. Nun denn,
wie und es ganz ehrlich, ein Satz noch dazu.
Ja, auf jeden Fall sehr gerne.
Es ist mir viel lieber jetzt das MSV Duisburg, wie es gerade ist, als wie es vor 3 Jahren war, weil wenn sie da gegen ein Top-Team gespielt haben, dann wusstest du, die stehen einfach 90 Minuten in der eigenen Hälfte und die gehen da auch nicht raus. Und das machen sie jetzt einfach ganz anders und dann ist mir das 1000-mal lieber als neutraler Beobachter, wenn die das so machen. Für sie selbst, so blöd es halt auch ist, wäre es vermutlich klüger, es wieder so zu machen wie früher. Aber ich hoffe, sie bleiben dabei und glauben an ihren Weg und holen sich auch so irgendwann ihre Punkte. Würde es ihnen gönnen, definitiv. Ja. Jetzt war's das aber.
Du, ich kann auch noch eine Stunde weiterreden.
Ah nee, du passt schon.
Obwohl, irgendwann musst du den ganzen Kram auch noch schneiden und so.
Also, ja, und außerdem, wer soll das anhören, wenn das 5 Stunden dauert?
Ja, eben, genau. Wobei,
Obwohl Rasenfunkhörer, habe ich gehört, sind sehr leidensfähig. Die hören sich auch mal eine 8 Stunden WM-Vorschau an und sowas. Also.
Schon krass.
Ja.
Naja, so lang soll es nicht werden, deswegen machen wir den Schritt weiter. Ach so, ein kurzer Blick eben noch auf die Tabelle. Duisburg auf dem letzten Platz eben mit 1 Punkt und Eintracht Frankfurt mittlerweile im Mittelfeld 6. Platz mit 7 Punkten. Sind ein paar Teams hier mit 7 Punkten, sehe ich gerade. Wie es weitergeht, hatten wir bei Duisburg schon gesagt. Für Eintracht Frankfurt geht's nach der Länderspielpause nach Bremen. Und dann gegen Leverkusen, was auch sehr spannend werden dürfte. Und dann steht eben auch schon das erste Champions-League-Spiel an gegen Rosengard. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sie das machen werden, weil da würde ich mir natürlich auch, ich gehe mal davon aus, ihr auch wünschen, dass das gut ausgehen wird. Dann schauen wir weiter mit Freiburg gegen Nürnberg. Nürnberg, das sind tatsächlich dann auch nach dem Champions-League-Spiel die nächsten Gäste das nächste Spiel für Frankfurt. Frankfurt wird zu Gast sein bei Nürnberg Ende November. Und Nürnberg hat jetzt, Nürnberger Fans werden sich sehr freuen, die ersten Punkte gemacht. 2:0.
Die Legende lebt.
Bitte?
Oder? Die Legende lebt, so heißt es doch bei denen.
Aber so habt ihr das gesehen? Ja. Da gab es nämlich auch den Instagram-Kanal total niedlich. So ein Video aus der Kabine, wo sie eben die Legende lebt singen.
Mhm. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe so ein Video gesehen, das sie gepostet haben vor dem Spiel in Wolfsburg. Das war wie heißt dieser Film mit den Pinguinen? Ist es Madagaskar? Ich weiß es nicht. Wo es so heißt, wie groß stehen die Chancen zu überleben? Ah, bei 5%. Aber was kriegen wir dafür? Großes Abenteuer und yeah, auf geht's. Das fand ich auch sehr cool von denen.
Okay, das ist wirklich sehr niedlich. Ja. Ich dachte gerade eben auch so kurz an Happy Feet oder die Reise der Pinguine, diese Doku, aber das ist...
Ich weiß es nicht, so ein Animationsfilm war das.
Maybe. Okay, Pinguine waren jetzt aber nicht dabei. also keine Ahnung, was das gerade sollte. 2:0 gewinnt Nürnberg, eben durch Tore von Burkhardt und Heim. Sehr interessant, ein sehr frühes, ein sehr spätes Tor. Freiburg ausnahmsweise mal, oder nicht ausnahmsweise, aber Freiburg ist mit Zikai gestartet, die da sehr viel rödeln sollte, die mir ehrlich gesagt dann in der zweiten Halbzeit erst so richtig aufgefallen ist. Aber Nürnberg hat echt, also, und das ist mir auch schon mehrmals bei Nürnberg-Spielen aufgefallen, richtig früh richtig Alarm gemacht, dann eben in der 6. Minute auch das Tor geschossen und dann aber immer ein bisschen weiter zurückgezogen, dann sehr tief gestanden, gut verteidigt und dann in der 4. Minute der Nachspielzeit eben nochmal das 2:0 durch Heim draufgesetzt. Tamara, es schmerzt dich vermutlich sehr, ne, Tamara, als Freiburg-Fan?
Ja, Martin meinte ja gerade, gegen den Club muss man gewinnen und das sehe ich auch so. Sorry an alle Nürnberg-Fans. Natürlich schmerzt mich das. Das ist so ein typischer SC Freiburg-Loss. Also so ein Spiel, das du gewinnen musst und es dann einfach nicht rumkriegst. Vor allem, wenn man sich auch Ballbesitz anschaut, 65 zu 35, das finde ich, hat sich auch durchs Spiel gezogen, das hat man gesehen. meiner Meinung nach hat Freiburg dominiert. Und eher bei Nürnberg, also wir waren ja vorhin auch schon bei der Unterschied zur Klasse, jetzt auch im Unterschied zu Leipzig, es ist für mich schon so ein bisschen auch so ein Geackere tatsächlich. Also man versucht das Spiel des Gegners zu oder der Gegnerin zu untermauern, indem man halt auch sehr viel körperlich rangeht, so wie man das halt als unser unterlegenes Team auch tut. Also finde ich okay, diese Strategie zu fahren, aber habe ich schon länger auch nicht mehr so in der Intensität gesehen. Bin jetzt auch ein bisschen überrascht, wenn ich auf die Statistik schaue, heißt sogar Freiburg 14 Fouls und Nürnberg nur 11. Aber Nürnberg hat dafür 5 gelbe Karten gekriegt, was schon zeigt, in welcher Intensität sie auch wirklich so rangegangen sind in diesem Spiel. Und ich finde, das ist mir schon arg aufgefallen. Schade, dass sich der SC dann halt davon auch so ein bisschen verunsichern lässt oder sich das aufdrücken lässt. Ich glaube, also ich verstehe das, warum du sagst, sie starten mit einem Tusch, aber es ist auch der Schuld des SC. Also ich habe mir aufgeschrieben, bitter Marie Müller, unglücklicher Pass. Und ich denke mir immer, wenn ich meine Notizen so vor mir habe, das sehe ich dann sicherlich wieder bildlich, wenn ich es lese. Ich sehe es jetzt gerade nicht mehr bildlich vor mir, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist natürlich schon auch sehr, sehr unglücklich gelaufen. Dafür hatten sie danach eigentlich auch mindestens, glaube ich, 3 Torchancen. Also ich glaube, die Kommentatoren meinten nur so dieser eine Lattenschuss, aber ich habe schon noch ein bisschen mehr so diesen eben diesen vielen Ballbesitz und den Drall nach vorne, den habe ich schon gesehen und bin dann eher so ein bisschen enttäuscht, so ja, da müsste noch ein bisschen mehr kommen. Andererseits muss ich echt sagen, wer mir sehr gut gefallen hat, ist auch Kramer. Also wenn wir bei Torhüterinnen heute sind, finde ich voll krass. Die ist ja auch erst 18 Jahre alt und die hat echt so ein paar Dinger da auch rausgefischt. So, das war auch so das, was mir von der Leistung her bei Nürnberg eigentlich am besten gefallen hat, weil ich da so am meisten Qualität einfach auch gesehen habe. Genau, aber ja, ich habe mir dann noch als Highlight aufgeschrieben, der Jubel von Nürnberg, weil es schon ein bisschen cute war, wie sie sich dann auch gefreut haben, auch wenn es natürlich arg weh tut. Zikai, würde ich sagen, ging mir ähnlich wie dir, aber hat mir sehr gut gefallen, was ich dann gesehen habe, ehrlich gesagt. Also da steckt auch noch sehr viel Qualität einfach auch drinne. Und bin ich auch gespannt, was man noch sieht. Gudorf gefällt mir auch eben sehr, sehr gut. So, das stimmt, das war noch. Es war ja auch dieses Tor, was wegen Abseits nicht gezählt hat für den SC. Ja. Und das ist dann natürlich auch direkt wieder so, das, wenn du das halt direkt am Anfang dann auch machst, kannst du auch wieder dein anderes Spiel aufdrücken. Und das war ein top rausgespieltes Tor. Ist halt, und das Abseits war echt knapp. Also so klar kann man eher dann wieder gut von Nürnberg eigentlich auch gemacht. Aber sehr souverän auch im Abschluss da. Und kommt das noch ein bisschen mehr mit dem Ballbesitz und so, dann kann der SC da schon auch deutlich mehr rausholen. Also ich glaube, wäre ich jetzt Spielerin im Team, wäre ich arg enttäuscht, weil das schon so dieses typische Spiel ist, wo du es selbst in der Hand hast und es aber nicht nicht das auf den Platz bringen kannst oder nicht das diese Leistung bringen kannst. Eben vielleicht so ein bisschen der alte Duisburg-Style, so. Da ist halt Nürnberg dann besser gefahren, hinten rein, hinten alles dicht und so. Und ja, das zweite Tor, das war halt eh noch so in der 90. Minute. Da hatte vielleicht der SC dann auch schon aufgegeben innerlich, ich weiß es nicht. Man hat da auch ähnlich wie bei Wolfsburg eigentlich gemerkt, dass sie halt immer mehr unter Druck geraten sind, ne? Also die wurden dann schon so immer nervöser ab 70., 80. so. Du hast schon gemerkt, dass im Kopf schon war, ey, wir müssen hier gewinnen. Wir sind hier deutlich überlegen eigentlich so. Und man das dann doch auch nicht so bringen konnte, was halt ein bisschen schade ist. Aber ich würde sagen, es ist größtenteils eigentlich echt ärgerlich, weil man halt wirklich eigentlich das Spiel dominiert und es einfach nicht schafft, das rumzureißen. Ja.
Ja, absolut. Diese Dominanz, die habe ich auch voll gesehen, vor allen Dingen, aber erst so ab einer guten Viertelstunde, weil für die erste Viertelstunde habe ich mir auch wirklich noch aufgeschrieben, so ey, Nürnberg, mega gut, die lassen auf den Außen quasi gar nichts zu, was ja eben Freiburgs Stärke ist, da eben mit Marie Müller und Ali Gudorf, und die hatten sie anfangs richtig gut im Griff, fand ich, wo ich mir dann auch schon so aufgeschrieben hatte, dass ich euch fragen wollte, so hey, krass, wie kam das, dass die da irgendwie gar keinen Raum hatten oder so, aber dann im Laufe des Spiels haben die sich da eben immer wieder freigespielt und auf der rechten Seite, da gefällt mir sowieso auch richtig gut, schon in den letzten Spielen immer wieder und auch in diesem Spiel, fand ich, hat man es teilweise gesehen, also nicht nur teilweise, sondern echt häufig auch dieses Zusammenspiel zwischen Hasrat Kaikçi und Ali Gudorf. Ich finde, da merkt man so richtig dieses ja, Mentorinnen- und Schülerinnen-Ding irgendwie, dass die sich da so miteinander immer ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass die auch ein ähnliches Humorlevel haben, ehrlich gesagt.
Was dir also Verständnis hilft?
Ja, voll. Das ist halt so, weißt du, es sind dann die zwei, die Jokes im Training machen und die, so kann ich mir richtig gut vorstellen, wirklich so.
Aber, ist auch ein cooles Duo irgendwie.
Ja.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich habe mir beim Club jetzt gedacht an den letzten Spieltagen, ich glaube, die haben so langsam ihren persönlichen Bundesliga-Code geknackt. Die haben in dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen, wenn wir konsequent verteidigen und das Spiel des Gegners zerstören, dann können wir auch was holen. Dann verlieren wir nur 0-1 beim VfL Wolfsburg. Das haben die ja da wirklich gefeiert wie einen Sieg. Das fand ich auch ja, fast schon ein bisschen kurios dann danach, dass sie wirklich so, ja, wir haben jetzt hier nur 0-1 verloren. Aber das war für die so ein kleiner Etappensieg, weil ich glaube, daraus hat sich ergeben, dass sie jetzt eher wissen, wie sie in der Bundesliga spielen müssen. Weil die kommen aus der zweiten Liga und deren Motto ist ja auch irgendwie sowas wie immer mutig sein oder immer weiter mutig nach vorne. Irgendwie so mutig bis zum Schluss. Ja. Danke, sehr gut. Den hast du natürlich
so sofort
drauf.
So viele Mottos halt.
Ja, mutig bis zum Schluss heißt es. Und das ja, impliziert ja quasi auch schon, wir gehen nach vorne. Also wir igeln uns nicht ein. Und ich glaube, sie haben jetzt gemerkt, dass es in der Bundesliga aber genau das mal braucht. Weil wenn du defensiv konzentriert arbeitest, es ist dann für viele Gegner schwer, ein Tor zu machen. Wenn es für Wolfsburg schon schwer ist, so schwer, dass sie nur eins machen, dann ist es für einen Sportclub Freiburg, für einen SGS Essen, für Werder Bremen noch schwieriger. Bremen hatten sie jetzt davor schon und in dem Spiel haben sie, glaube ich, auch gelernt. Sie haben einfach da gelernt, sie haben von Anfang an nach vorne gespielt, sind in Führung gegangen, wollten es so weitermachen und haben 5 Stück gekriegt, weil sie einfach nicht, ja, überhaupt nicht da waren, auf den Flügeln nicht vernünftig die Räume zugemacht haben. Das war einfach zu wenig. Und ich glaube, die haben jetzt wirklich gemerkt, okay, wenn wir uns auf die Defensive fokussieren und versuchen mitzunehmen, was irgendwie vom Laster fällt, dann können wir so ein Ding wie eben gestern auch mal 1-0 oder dann halt sogar 2-0 oder sowas gewinnen und dann holen wir vielleicht tatsächlich die Punkte, die wir zum Klassenerhalt brauchen. Also ich glaube, wir brauchen uns vom 1. FC Nürnberg keine großen spielerischen Sprünge mehr erhoffen in dieser Saison. Ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren, weil ich wirklich denke, dass die jetzt wissen, wie sie es eventuell schaffen könnten. Was ja eigentlich nach den ersten 4 Spieltagen, schon wahrscheinlich fast keiner mehr gedacht hat, dass sie es überhaupt irgendwie vernünftig in dieser Saison zu was bringen können.
Ich finde es noch eine gute Analyse, dass sie eben ihr Spiel gefunden haben. Und ich würde sagen, die sind eben auch sehr gut psychologisch gecoacht, glaube ich. Also so wirkt das für mich auch so ein bisschen. Und auch jetzt, wo ich gerade auch noch mal Ninas Einordnung davor gehört habe, so dieses mit diesem Pinguin-Video passt schon noch sehr gut, weil das ja so dieses, ja okay, wir gehen in ein Abenteuer und testen uns aus und gucken, was da draus passiert. Und das habe ich auch sehr viel gesehen und ich hatte auch gerade diese ersten 15 Minuten, die waren irgendwie jetzt hungrig auch, wirklich mal was mitzunehmen in einem Bundesligaspiel und wirklich jetzt mal diese Punkte zu holen. Und das hast du schon gemerkt, finde ich auch. Ja. Also das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und das spricht eigentlich dafür, dass sie auch eine gute Resilienz eigentlich gerade haben, für was sie brauchen. Trotzdem ist es für mich auch so eines der Teams, wo man halt schon so sieht, dass eben auch immer noch, was ich schon seit Jahren sage, dass diese Lücke zwischen erster und zweiter Liga einfach so groß ist oder halt immer noch so, dass dieses Niveau einfach nicht anpassbar ist. Und RB federt das eben so ein bisschen natürlich ab mit Geld, of course, mit was denn sonst. Und ein bisschen so einem besseren Team, sag ich jetzt mal so. Aber sonst ist es halt echt, also so auch vom Niveau her eben, wie Nürnberg noch spielt, so, das reicht halt, um vorne dabei zu sein in der zweiten Liga und in der Bundesliga. Es wird richtig hart und ich bin auch gespannt. Aber wenn sie das jetzt so durchziehen, eben so auch aus psychologischer Sicht, würde ich sagen, könnten sie es fast auch, also vielleicht nicht allein rein sportlich, aber wenn sie das so weitermachen und sich weiterhin so, könnte es vielleicht dann doch, dass sie irgendwie sich da halten. Aber ich sehe da schon noch deutliche Unterschiede. Aber da könnten sie eben auch reinwachsen, sehe ich eigentlich auch so.
Und sie haben halt für diese Art zu spielen halt auch die Spielerinnen-Typen. Ich will mal Lara Schmidt vorneweg nehmen, die einfach so diesen totalen Willen hat. Das ist ja manchmal schon, wenn du der in die Augen schaust nach einem Zweikampf, so du hast das Gefühl, die ist gar nicht da, die ist total im Tunnel. Und ich glaube, das ist genau das, was die jetzt erstmal brauchen. Also erstmal wirklich sich da komplett so aufstellen, dass sie die Gegnerinnen stressen, dass sie die Gegnerinnen nerven, dass die kein Tor erzielen können, dass die dann irgendwann an sich selbst verzweifeln und dann eben ihre eigene Chance, eine Chance, die sie vielleicht dann haben, auch nutzen. Also man wird sehen, aber es wird schwer. Genauso wie bei Duisburg wird es schwer.
Auf jeden Fall. Die Gegnerinnen nerven ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil mir das vor allen Dingen aufgefallen ist bei Medina Dešić, die gestartet ist und auch, ich habe irgendwie erst gedacht, dass 1-0 wäre sie gewesen, aber die hatte da einige Chancen auch. Anfangs fand ich, war sie schon gut dabei, hat ziemlich früh eine gelbe Karte bekommen und hat dann irgendwie kurz vor der Halbzeitpause war das, auch nochmal so eine Aktion gehabt, wo ich dann auch gedacht habe, kannst eigentlich froh sein, dass es da keine gelbe-rote gegeben hat, also dass sie da wirklich immer noch weiter dranbleiben und da dran einfach sich reinhauen, wie du gesagt hast, Martin. Aber jetzt muss ich nochmal so einen Gegenpunkt aufbringen. Und zwar meintest du ja jetzt, dass sie vielleicht so den Schlüssel gefunden haben und sich deswegen mehr zurückziehen, weil sie rausgefunden haben, okay, wir müssen so spielen, damit wir irgendwie in der Liga durchkommen. Aber was ich auch so ein bisschen gesehen habe oder was ich überlegt habe, ob das auch ein Grund sein könnte, warum sie sich dann eben zurückziehen, ist, das war ja in anderen Spielen auch schon so, dass sie über eine Zeit lang sehr intensiv gespielt haben, also eben auch die Zweikämpfe sehr intensiv ausgeführt haben, sehr früh Druck gemacht haben, wie jetzt eben auch, wo dann das 1-0 zügig gekommen ist und dass dann einfach die Kräfte fehlen. Also so habe ich mir das auch eine Zeit lang jetzt erklärt. Total.
Ja, das, was ich auch meinte, ne, mit dem Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Du hast gemerkt, die Puste geht raus zum Hinten. Also es ist umso erstaunlicher, weil sie ja eben so intensive Phasen auch dazwischen haben. Aber das ist das, was man echt am Ende auch gesehen hat. Ich glaube, selbst sogar der Kommentator meinte auch, also ich fand es so ein bisschen teilweise auch übergriffig, was da an wieder gefallen. Sorry, ich bin immer so streng zu Kommentatoren. Ich muss aufhören, das dauernd zu kritisieren. Was hat er denn
gesagt?
Aber der hatte irgendwie so, oh, da sieht man das jetzt auch im Blick. Und dann war ich so, das ist jetzt aber deine Interpretation. So ein bisschen. aber es war anders ausgedrückt, aber ein bisschen so. Ich mir auch so dachte, aber eben, man hätte es eher so sportlicher argumentieren können. Und das hat er halt nicht, sondern er hat es quasi am Gesichtsausdruck der Spielerin angemacht. Und das fand ich ein bisschen so, aber sehe ich auch so, dass hinten raus die Puste auch so ein bisschen gefehlt hat. Und da wurde ja auch nochmal dann ein bisschen gewechselt und so. Und das ist einfach so dieses Leistungsgefälle, was mich nach wie vor sehr abschreckt auch. Oder also wir reden die ganze Zeit von Entwicklung vom Fußball der Frauen in Deutschland. Aber das ist auch was, wo niemand hinschaut, wie krass dieses Leistungsgefälle eigentlich ist zwischen zweiter und erster Liga. Und das schadet halt auch so dem Wettbewerb natürlich allgemein. Aber das ist ja auch was andererseits, was man beheben kann im Laufe einer Saison. Also ich denke, das muss dem Trainerteam auch auffallen. Und dann sind halt ein paar Konditionseinheiten mehr da mit drinne. Also das ist eben was, wo man mit reinwachsen kann, was ich deshalb noch nicht als so starkes Problem auch sehe. Eher noch, dass GegnerInnen sich das zunutze machen können. Und muss man auch sagen, fehlerhaft dann vom SC, das nicht zu erkennen und da nochmal eine richtig intensive Zeit dann reinzuhauen und dann sogar, also die haben ja dann noch dieses 2-0 in dieser Phase gekriegt, was total unnötig ist. Also würde ich da eher auch sagen, ja, eher enttäuschend eigentlich vom SC, da dann nicht nochmal richtig aufzudrehen. So.
Ja, ich fand tatsächlich auch, dass eben nach diesem 2-0 Nürnberg auch nochmal richtig Alarm gemacht hat, die letzten paar Sekündchen, die da noch irgendwie offen waren. Aber Freiburg eben auch, wenn wir auf die Schüsse schauen, einfach 33 Schüsse irgendwie dabei gehabt, aber aufs Tor waren es dann nur 4. Und bei Nürnberg waren es 10 insgesamt und 6 aber aufs Tor. Also das ist auch, finde ich, eine recht abschreckende Statistik, sagen wir mal so. Ich fand also eben auch nochmal wegen der Intensität und so, um da auch nochmal was aus dem Forum mit aufzunehmen, das kam nämlich auch daher, da hatte ich glaube, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Strubehove, das eben auch geschrieben, dass es so sehr intensiv ist und dann eben hinten raus wegkippt, einfach nicht zu halten. Vielleicht können sie da noch so ein bisschen mehr Balance finden. Freiburg muss aber auf jeden Fall eben aus den Chancen mehr machen, wobei man auch ehrlich sagen muss, Tamara, du hattest es ja gesagt, Christin Kammer da im Tor, wow. Also fand ich auch sehr, sehr stark. Habt ihr noch was auf dem Zettel? Tamara, du noch, was du unbedingt loswerden möchtest?
Ich habe alles gesagt, was ich zu dem Spiel sagen wollte. Martin, ich finde, wir haben es auch gut analysiert.
Sehr gut.
Ja, es sind halt jetzt so Dinge wie diese Lattenkracher von Minge zum Beispiel, die werden halt letzte Saison in der Hinrunde, werden die reingeflogen. Jetzt fliegen sie halt gerade nicht rein. Ich glaube auch, dass die sich wieder fangen werden, wieder irgendwo im Mittelfeld abschließen werden, weil die Qualität im Kader haben sie dafür auch. Aber eins ist klar, und das hat Hasret Kaikçi auch nach dem letzten Spiel ganz klar gesagt, im Interview direkt nach dem Spiel, mit solchen Fehlern in der Abwehr, die sie sich teilweise erlaubt haben in den letzten Spielen, hast du in der Bundesliga nichts verloren. Das hat sie ganz klar so gesagt als Kapitänin. Muss sie das auch, und ich gebe ihr auch recht, das sind einfach viel zu leichte Dinge, und dann, wenn du in jedem Spiel 2 bis 3 Gegentore kassierst, dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen in der Bundesliga, und dementsprechend, also in der Verteidigung nach oben schrauben, und dann glaube ich, ja, fallen irgendwann vorne die Dinge auch wieder rein. Also
Martin, ich mag dein Grundvertrauen. Das finde ich echt super. Das wird schon. Auch bei Eintracht Frankfurt und so, das wird schon.
Ja, aber bei der Eintracht Frankfurt bin ich mir absolut sicher.
Ich wollte gerade sagen, als SC-Fan habe ich nicht so viel Grundvertrauen wie du, aber gut.
Nee, also bei Frankfurt bin ich mir absolut sicher, und bei Freiburg habe ich es ja jetzt gerade geknüpft an die Bedingung, dass sie defensiv wieder stabiler werden. Also wenn sie das nicht schaffen, wird es schwierig. Ja. Aber wenn sie das schaffen, dann könnte ich mir vorstellen, schaut es wieder besser aus.
Ich glaube, wenn sie es nicht schaffen, wird es auch vakant, was Theresa Merks Stelle betrifft. Also das ist
das
auch
halt
was,
mega
was
schade.
Für mich, ja, ich fände es auch mega schade, weil es einfach auch so wenig Trainerinnen gibt in der Bundesliga. Aber das ist schon was, wo ich mir so langsam auch so denke, ja, ich sehe da auch keine Steigerung oder nicht, wohin sie will, so wirklich. Also so geht's mir halt. Mhm. Der SC Freiburg so ein bisschen vor sich hin dümpelt, so, sie müssten eigentlich ein bisschen weiter oben in der Tabelle sein, was so frühere Leistungen betrifft, aber ja. Aber das ist noch weit in die Zukunft gesprochen, und ich mache dir jetzt auch noch keine Vorwürfe oder Druck oder so, aber ich glaube, dass es ab irgendeinem Punkt, wenn es so weitergeht wie jetzt, wird das diskutiert werden müssen.
Klar.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde es in der Defensive eben so schade, weil das ja im Spiel gegen die Bayern zum Auftakt schon richtig gut war. Und da eben so ein Pluspunkt war, den ich ja gesehen hatte. Aber das können wir nur beobachten und weiterfahren. Einen Punkt, den ich noch habe, den ich richtig sweet fand, der Nürnberger Fanclub ist auch da gewesen. Den hat man sehr gut gehört. Und
ja, den hat man auch in Leverkusen schon gut gehört. Die sind stabil.
Ja, total. Und es ist total süß, weil ich glaube, der ist erst im August oder so gegründet worden.
Der erste und einzige, ja. Bei den Männern gibt es, glaube ich, über 800 oder so.
So viele?
Ja, entweder täusche ich mich jetzt und es sind doch nur 82, aber ich glaube, es sind 820 oder irgendwie sowas.
Ja, aber eben der erste für die Frauen dann, und die sind auf jeden Fall dabei, und das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Dann, genau, einmal der Blick auf die Tabelle. Nürnberg eben hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht mit diesen 3 Punkten an Duisburg vorbei, jetzt auf Platz 11, punktgleich aber mit Leipzig. Also und auch nur 2 Punkte hinter Freiburg, die mit 5 Punkten eben auf Platz 9 stehen. Weiter geht's für Nürnberg gegen Köln, dann auswärts gegen Essen und dann zu Hause gegen Eintracht. Also ich glaube schon, dass gegen Köln, gegen Essen, da könnte auf jeden Fall was gehen, würde ich jetzt mal so meinen. Freiburg spielt gegen Hoffenheim, dann gegen Wolfsburg, dann gegen Köln und danach steht auch nochmal Pokal an gegen Eintracht Frankfurt. Also da haben wir ja auch noch Pokal auch noch mit dabei, der mir jetzt auch wieder erst einfällt tatsächlich. Und dann schauen wir mal weiter auf den Samstag. Das war ja auch am Samstag, Freiburg, genau. Ich komme mit den Tagen durcheinander, wenn da jetzt so viele Spieler mal am Start sind. Meine Güte. Und jetzt kommt mein Herzensverein, nämlich nach Tamaras Herzensverein. Werder Bremen gegen Essen, gegen die SGS Essen, eben in Essen. 1:1 geht's aus durch Tore. Auch wieder ja ein sehr frühes und ein sehr spätes, beziehungsweise nee, das 1:0 von Hausicke, das war gar nicht so früh, aber eben auch ein sehr, sehr spätes Tor, dann noch durch Ramona Meyer. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich habe das schon so gesehen, dass wir hier auch ein Spiel hatten, das Essen hauptsächlich gemacht hat und wo mich persönlich die 1:0-Führung von Werder absolut überrascht hat. Also die haben sich auch eher zurückgezogen anfangs und die SGS so ein bisschen machen lassen und dann aber doch in Führung gegangen und auch erst sehr, sehr spät den Ausgleich eben kassiert. In der 90. Minute ist es gewesen, noch vor der Nachspielzeit.
Ja, also ich glaube, Bremen kommen ja immer schon eher aus der stabilen Defensive heraus und eher aus der abwartenden Position heraus. Der Unterschied zu den letzten Spielzeiten ist für mich in dieser Saison, dass sie offensiv um einiges gefährlicher geworden sind und dass sie jetzt auch eben mal so einen Vorstoß über die Flügel machen, wie es dann beim 1-0 eben auch war, als Hahn da losgegangen ist und die schöne Flanke schlägt, Hausicke Kopfball, das kennen wir ja auch, Hausicke Kopfball, das haben wir schon sehr oft gesehen. Da war, glaube ich, der erste Spieltag auch so ein bisschen stilprägend für Werder Bremen, da dieses Spiel in Nürnberg, wo sie ja, glaube ich, alle 5 Tore über die Außen, oder waren es am Ende sogar 6? Waren es 6?
5?
Was, 5-1 oder 6-1? Ich glaube auch. Ja. Die haben so ziemlich alle über Außen gemacht, auf jeden Fall, und haben das hat auch super funktioniert. Hausige Kopfball war, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall war ein Kopfballtor dabei. Dass Bremen abwartet, ist ja nichts Neues. Nur finde ich, machen sie es halt mittlerweile echt besser, wenn es dann mal zu einem Vorstoß kommt.
Ja, eben. Das 1-0 war übrigens also überhaupt nicht früh, sondern in der zweiten Halbzeit auch erst. Ich weiß nicht, Essen, die hatten ja wirklich echt einige Chancen, also die sie sich auch kreiert haben. Werder hat da wirklich teilweise Glück oder eben auch Peng dann im Tor gehabt. Dabei hat die in der 8. Minute direkt mal irgendwie für einen ziemlichen Herzinfarkt bei Werder-Fans gesorgt. Und außerhalb des 16ers einen ziemlichen Fehlpass verzapft. Kowalski, die hat dann noch das Tor verpasst, aber ich würde voll gerne mal mit euch über die Torhüterin bei Werder reden. Ich weiß nicht, wie ihr das auf dem Schirm habt, aber da ist ja echt dieser Kampf zwischen, oder Kampf, dieses Duell zwischen Livia Peng und Catalina Perez, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass Perez das macht, weil sie eben mit Kolumbien so weit gekommen ist bei der WM, aber Peng steht da jetzt und ich muss ehrlich sagen, auch mit so einer Aktion, ne, wo sie eben den Ball außerhalb des eigenen 16ers wirklich so einen Fehlpass irgendwie hingelegt hat, finde ich das trotzdem richtig gut, dass sie da so kritische Pässe teilweise spielt, sehr riskante, aber eben auch sehr weit rausgeht und sehr nach vorne. Und ich muss ehrlich sagen, mich erinnert sie damit so ein bisschen an Manuel Neuer 2014, als er da das Torwartspiel revolutioniert hat. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon, Tamara? Wie siehst du das?
Ich habe leider noch nicht so viele Bremen-Spiele gesehen und ich habe einfach diese Diskussion natürlich mitbekommen, nachdem diese krasse WM-Leistung war und man so war, oh wow, sie spielt bei Werder Bremen, so irgendwie. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so die Analyse leider dazu abgeben. Aber es klingt auf jeden Fall schlüssig, was du sagst.
Martin,
ja, geht mir leider tatsächlich ähnlich. Ah. Also in dem Spiel, das ich gemacht habe von Werder Bremen, stand tatsächlich auch dann Perez im Tor. Das heißt, ich kann jetzt nicht so diese Theorie mit Manuel Neuer, was natürlich krass wäre.
Ja, also es ist vielleicht auch, also ich habe
schon klar.
Vielleicht ist ein bisschen sehr weit gegriffen, aber ich fand schon, also in einigen Sachen, wie sie sich da bewegt und eben auch die Übersicht hat. Und
ja, offensichtlich ist sie ja dann auch für Thomas Horsch so ein bisschen das größere Gesamtpaket einfach so, wenn sie auch noch spielerisch so überzeugt. Ja, aber ich weiß ja nicht, ist da das letzte Wort jetzt überhaupt tatsächlich schon gesprochen, weil es war ja zu Saisonbeginn so, okay, wir gucken jetzt mal, aber ist es fix jetzt, ja?
Also ich weiß nicht, ob es fix ist. So viel habe ich dann auch nicht gehört. Ich habe mal irgendwas gehört von wegen, dass im Pokal Perez und in der Liga Peng spielen soll. Ja, müssen wir mal gucken, wenn es dann gegen Wolfsburg geht, wie lange dann Pokal noch offen ist bei Werder. Aber jetzt hat Peng eben 2-mal in Folge gespielt. Und das ist für mich dann schon so ein Indiz, dass sie da eher eben diese Rolle nimmt. Also könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Also meine beste Freundin, wir waren zusammen eben letzte Woche im Stadion, im Weserstadion. Die hat einen totalen Herzkasper bekommen und eben auch in dieser 8 Minuten bei diesem Fehlpass. Aber ich find's richtig gut. Ich mag das sehr, sehr gerne, weil sie eben auch mit eingebunden wird, weil sie auch dann auch nach vorne spielen kann. Und da gebe ich dir total recht, Martin, steht Werder mittlerweile absolut viel, viel besser da. Ich habe es auch ich check's immer wieder nach, weil ich weiß ja noch, vor 2 Jahren oder was hat Werder den Klassenerhalt geschafft mit 9 geschossenen Toren. Und jetzt haben sie einfach schon mal 11.
Siehst du mal, ich erinnere mich auch an die 9 Tore, ja. So ein kleiner Running Gag dann tatsächlich auch geworden irgendwie, dass man es mit 9 Toren schaffen kann. Mhm. Aber ja, hat sich auf jeden Fall was getan.
Und das ist eben sehr, sehr gut. Für Werder bei Essen, also ich habe es ja schon gesagt, die haben das Spiel deutlich mehr gemacht, wobei der Ballbesitz dann runterkommt am Ende auf 50-50. Vielleicht war das auch meine komische Brille, mein komischer Blick da drauf. Aber insgesamt finde ich bei Essen, insgesamt sind sie dann zu abhängig von Ramona Mayer. Also sie hat ja auch das Tor dann gemacht in der 90. Minute. Und das ist auch immer wieder Thema, dass man dann sehr abhängig ist von ihr. Aber das ist eben auch so gewesen. Vorher hat man es eben nicht hinbekommen, das Tor dann noch reinzumachen, obwohl man ja auch Chancen hatte. Also Elmasi, die immer wieder sehr, sehr gut aufgefallen ist mit schönen Dribblings. Aber ja, rumgekommen es ist dabei nichts. Martin, ja, du setzt gerade an.
Ja, ich denke auch, Ramona Mayer wird die Lebensversicherung wahrscheinlich sein für die SGS Essen in dieser Saison, weil sie eben mittlerweile auch einen Erstligator-Riecher hat. Sie hat letzte Saison so ein paar Spiele gebraucht oder vielleicht auch eine Hinrunde gebraucht, aber seitdem ist sie wirklich auf Erstliganiveau und wird die Tore schießen, die Essen braucht, um die Klasse zu halten. Aber ich sehe schon auch um sie rum einfach, das angesprochen, Elmasi oder auch Kowalski. Das sind einfach Kreativspielerinnen und dementsprechend können die auch immer wieder auffallen durch Kombinationen, durch schöne Angriffe. Deswegen kommt es einem vielleicht dann auch mal gefühlt so vor in so einem Spiel, dass die mehr insgesamt von dem Spiel haben, weil die Sachen, die sie dann aufziehen, theoretisch dann auch einfach kreativer sind als die des Gegners. Und da sind eben solche Spielerinnen, finde ich, für verantwortlich. Pilic, da ist immer so, die braucht einen guten Tag, habe ich das Gefühl. Wenn die einen schlechten Tag hat, dann kommt sie auch nicht mehr rein. Dann läuft so relativ mies zu Ende. Wenn sie aber einen super Tag hat, ist die auch absolut Leistungsträger da in der Mannschaft. Dementsprechend, das ist so, man kann sich schon vorstellen, dass da dann durchaus auch noch ein bisschen was rausspringt für Essen in dieser Saison, aber die haben uns natürlich auch schon gezeigt, dass sie auch Spiele jetzt dabei haben, in denen einfach nichts lief. Also das ist, ich bin mir da bei denen noch nicht so ganz sicher, tatsächlich, wie es aussehen wird am Ende.
Ich auch, eben weil sie halt dann doch Chancen haben, aber dann Ramona Mayer eben dieses Tor machen muss, weil vorher nicht so viel auch reingeht. Aber ich sehe schon auch, dass sie da, also vor allen Dingen auch dieses 2-0 gegen Frankfurt fand ich halt mega, mega gut. Mhm. Die finden dann teilweise auch die Räume echt gut. Also es ist gegen Werder dann auch aufgefallen. Aber was jetzt so die große Frage ist, ich habe bei The Zone geguckt, entschuldige Martin, wegen Magenta Sport und so.
Ist nicht angenommen, die Entschuldigung. Nein, Spaß.
Was braucht es, dass die ankommt? Solchen Gift?
Ein Magenta-Abo halt. Ein Magenta-Abo halt, ne? Nein, Quatsch.
Aber die schmeißt mich manchmal raus.
Mach nur Spaß.
Aber bei The Zone war es eben Christoph Fetzer, der kommentiert hat. Und der gesagt hat, wer gewinnt, der orientiert sich nach oben und wer verliert, eher nach unten. Naja, und nun haben wir ein 1-1. Was nehmen wir nun mit? Tamara?
Sie orientieren sich in der Mitte.
Ja. Ich glaube auch, dass es diese Saison das natürliche Habitat von Bremen und Essen sein wird. So. Ja. Mittleres bis unteres Mittelfeld.
Womit wir ja dann schon auch, glaube ich, alle ziemlich zufrieden wären. Und wenn sie dann eben ab und zu nochmal eben Werder die Offensive noch weiter ausspielt, was mir bei dem Spiel echt ein bisschen gefehlt hat, aber Essen dann eben auch die Offensive, die sie ab und zu ausspielen, noch besser ausnutzen, dann sind wir, glaube ich, alle wirklich sehr happy. Insgesamt, ja, finde ich schon recht ausgeglichenes Spiel in den Statistiken auf jeden Fall. 50-50 Ballbesitz, wie gesagt, Schüsse, 9-3, aber aufs Tor dann 3-3. Passquote ziemlich ähnlich, 69% und 68%. Zweikampfquote leicht pro Werder, aber auch nur 51%. Also das ist ziemlich pari-pari und spiegelt dann das 1-1 doch ganz gut wieder. Wobei ich auf dem Feld sagen müsste, kann Werder schon glücklich sein. Gut, dann auch hier die Frage, habt ihr noch was auf dem Zettel oder springen wir weiter? Gut, dann für Essen geht's weiter mit Leverkusen, also nach der Länderspielpause natürlich immer wieder mit Leverkusen auswärts, Nürnberg zu Hause, Hoffenheim auswärts und dann für Werder, die spielen nach der Länderspielpause zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann auswärts gegen Leipzig und dann gegen die Bayern. Ich glaube jetzt eben das Heimspiel im Weserstadion mit den 3 Punkten, jetzt das Unentschieden ist Selbstbewusstsein, dass man sich angetankt hat, dann für diese Spiele, die da kommen, weil das wird, glaube ich, sehr interessant. So, Martin und nun.
So würdest du es dir wünschen, ne? So würdest du es dir wünschen.
Ja.
Dass es so ist. Ja.
Ich glaube, das. Bitte? Ja.
Okay, könnte so kommen.
Gut. Dann schauen wir auf das, es ist tatsächlich schon das letzte Spiel auf dem Zettel. Naja, tatsächlich schon, wir sind auch schon 1,5 Stunden am Aufnehmen. Köln gegen Leverkusen, das Freitagabendspiel. Leverkusen gewinnt 1-0 durch ein Tor von Lewels nach 36 Minuten, die insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich fand das Spiel auch ein sehr interessantes Spiel, irgendwie in der ersten Halbzeit zumindest, aus dem ich aber ehrlich gesagt nicht so richtig schlau werde, weil ich von Leverkusen mehr erwartet hätte. Martin, wie geht's dir damit?
Ja, kann ich verstehen, weil die Spieler davor mehr gezeigt haben. Deswegen hast du dir mehr erwartet und das haben sie in diesem Spiel nicht. Ich habe mir natürlich auch versucht zu erklären, woran liegt's. Und da bin ich natürlich bei der Frau gelandet, für die ich einen Fanclub gegründet habe. Elisa Sens war nicht dabei. Und wenn die nicht dabei ist, dann fehlt in diesem Spiel einfach was. Da fehlt die komplette Schaltzentrale. Das ist sie einfach. Das kann sie auch, die ist defensiv stark, die haut dazwischen, sie ist laufstark, sie ist zweikampfstark und sie ist aber auch offensiv stark. Sie hat einen guten Weitschuss, also sie ist einfach universell einsetzbar. Und für dieses Leverkusener Spiel einfach nicht wegzudenken. Ich glaube, dass es wirklich einen ganz großen Teil, zu einem ganz großen Teil an dem Ausfall von Elisa Sens lag, dass es nicht so überzeugend war wie in den Spielen davor. Was jetzt nicht heißt, dass nicht auch in dem Spiel wieder Spielerinnen bei Leverkusen dabei waren, die überzeugt haben, wie Lewels, die du angesprochen hast. Ist für mich eh so fast die Entdeckung der bisherigen Saison bei Leverkusen. Aber auch Stäbel, die mittlerweile da einen total souveränen defensiven Mittelfeldjob macht. Christine Kögel bin ich schon auch kleiner Fan, weil sie einfach so wahnsinnig kreativ ist. William Stott hier passt da perfekt rein auf der Zehnerposition. Also ich glaube, mit Leverkusen kann man schon rechnen. Aber wie gesagt, ohne Elisa Sens jetzt nicht nur nicht halb so gut, aber es fehlen 10-15% oder so. Oder 12.
Ich fand es aber trotzdem sehr souverän dann, wie sie es zu Ende gebracht haben. Also dass sie dieses 1-0 dann trotzdem auch über die Zeit gebracht haben. Und in der zweiten Halbzeit, da war Köln auf jeden Fall schon auch da. Die hatten einige Möglichkeiten, sind immer mal wieder nach vorne gekommen. Aber ich hatte trotzdem nicht so wirklich das Gefühl, dass es so unglaublich gefährlich gewesen wäre. Also, dass da jetzt wirklich nochmal ein Tor auch von Köln kommt. Und es lag eben auch daran, dass ja die Leverkusenerinnen das trotzdem im Griff hatten, eben auch wenn Elisa Sens gefehlt hat. Aber von ihnen selber kann dann nach vorne nicht mehr so viel. Aber in der Defensive, finde ich, stehen die auch total kompakt. Und eben auch im Mittelfeld, da sind sie einfach ganz klar. Und immer da auch. Also ich finde, dass sie da einfach sehr stabil stehen. Bloß leider dann halt nicht mehr so viel nach vorne gemacht haben. Wie gesagt, Lewels, die mir da sehr gut gefallen hat. Köln, um jetzt mal auf die zu schauen, wieso hattest du das, also hast du das Gefühl, da hätte noch was kommen können? Ich habe ja jetzt gesagt, ich hatte nicht das Gefühl. Wie ging es dir?
Mir jetzt?
Ja.
Ja, also Köln arbeitet halt viel mit langen Bällen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch nicht das Spiel von Sharon Beck, ich glaube, das hat sie auch schon mal gesagt, sie ist ja so die zentrale Offensive, sie braucht, glaube ich, die kurzen Bälle, mit denen sie dann irgendwie arbeiten kann. Ja, ich weiß nicht, ob das richtige System ist dann mit den Spielerinnen, die sie haben. Ansonsten muss man halt schon auch sagen, es gibt einfach da gerade keine Spielerin, die totale Torgefahr ausstrahlt. Also sie hatten letzte Saison noch Mandy Islacker, natürlich auch schon im Herbst ihrer Karriere, sage ich jetzt mal, die aber trotzdem immer noch torgefährlicher war als 90% aller anderen Bundesligaspielerinnen. Die haben sie jetzt auch nicht mehr. Dora Zeller ist nicht mehr oder noch nicht wieder die Dora Zeller, wie ich sie aus Leverkusen kenne. Also habe ich viel gefährlicher auf dem Zettel gehabt aus der Leverkusener Zeit, als sie es jetzt bei Köln ist. Vielleicht braucht sie auch noch eine Zeit, bis sie sich da reinfindet. Aber ja, mir fehlt es da im Moment einfach an, also Essen hat, wie gesagt, diese Spielerinnen zum Beispiel als Vergleich. Romona Meyer, Kowalski, die ich angesprochen habe, Elmasi, das sind alle Spielerinnen, die strahlen eine gewisse Torgefahr aus. Die fehlen mir gerade im Moment beim 1. FC Köln.
Ich finde aber, dass Wiankowska das so ein bisschen ist.
Ja, stimmt. Ja, gut, da hast du recht, ja. Sie hat Linksverteidigerin gespielt in dem Spiel, ne?
Ja, aber halt trotzdem
das ist
auch.
Ja, schon. Aber vielleicht wäre sie in einer offensiveren Position dann diejenige, die es sein könnte. Da hast du recht.
In der zweiten Halbzeit eben, da hat sie, ich glaube, so ungefähr nach einer Stunde oder was auch einen Lattentreffer noch mit dabei gehabt, wo sie eben aus der zweiten Reihe gekommen ist. Also vielleicht, wenn sie dann nochmal weiter offensiv irgendwie am Start sein kann.
Sie könnte sein, ja. Gebe ich dir und, recht, ja.
Bitte?
Nee, alles gut. Sie könnte es sein, habe ich gesagt.
Ja. Natalia Padilla-Bidas, die mir zuletzt sehr gut gefallen hat, die ist mir gar nicht wirklich aufgefallen irgendwie. Also die war ja so als Spitze gesetzt ein bisschen. Das fand ich dann auch sehr, sehr schade. Insgesamt, also wirklich, Köln kein schlechtes Spiel gemacht, fand ich. Aber eben viel zu harmlos trotzdem. Und das ist eben genau das, was mich so ratlos lässt, weil, wie gesagt, da waren Chancen mit dabei. Sie haben nicht dramatisch schlimm gespielt, aber trotzdem wirklich eben nicht zielführend oder zielstrebig. Und das verwirrt mich einfach total gerade. Merkt man vielleicht auch.
Ja, also ich möchte jetzt nicht wieder einen Monolog halten. Gerd, Tamara, hau gerne rein, wenn du irgendwie was auch zu sagen hast. Nicht, dass sich jeder denkt so.
Ich habe mir noch die Statistik nebenher jetzt nochmal angeschaut und ich finde es noch interessant, dass halt da bei dem Spiel auch 50-50 Ballbesitz war. Also eigentlich noch das zweite Spiel, das das genau auf den Punkt genau erfüllt in diesem, an diesem Bundesligaspieltag. Und ja, ich habe ja sonst das Spiel leider nicht gesehen. Noch interessant, auch beide Seiten, 72% die Pässe, also finde ich auch noch erstaunlich, auch genau gleich. Ich war zuletzt eher auch von Köln eher enttäuscht, dass sie halt auch nicht so an diese Leistung anknüpfen können. Ich meine, trotzdem ist ihr Tabellenplatz eher gerade noch weiter oben im unteren Drittel, sag ich mal so. Bin ich gespannt. Sehe ich gerade nicht so, dass sie das über die Saison noch so halten können mit der Leistung oder wie sie gerade so spielen. Aber ja, gerade sind sie ja noch relativ weit oben und oder halt ja auf einem okayen Platz. Ja. Und ich finde halt Leverkusen trotz allem Platz 4 jetzt ja auch relativ überzeugend, wenn es auch nicht, vielleicht jetzt nicht ihr bestes Spiel war. Es reicht ja für sie eigentlich schon, weiter oben mitzuspielen. Und das finde ich schon immer sehr erstaunlich oder ist vielleicht auch so die Rolle, die der SC Freiburg vielleicht vor 5 Jahren oder so noch in der Bundesliga hatte, die sehe ich tatsächlich immer mehr bei Bayer Leverkusen. Und das was einfach für eine gute Ausbildung auch oder als guter Ausbildungsverein einfach, wo sie da aus dem Vollen schöpfen können und da immer sich immer mehr professionalisieren und sich besser aufbauen und sich vielleicht sogar besser als der SC Freiburg an professionellere Strukturen anpassen tatsächlich auch. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, einfach so aus dem Gesamtdingens und jetzt nicht so detailliert zum Spiel, wir das ja so ein bisschen auf uns aufgeteilt hatten. Genau.
Ja. Ja, und sie haben einen geilen Trainer, finde ich. Ja. Also der passt da richtig gut hin, der hat auch eine klare Idee, der weiß auch, was er mit den Spielerinnen, die er hat, machen kann. Da ist auch eine gute Flexibilität. Sie stellen sich auch mal auf den Gegner ein. Wenn da ein Gegner ist, der halt viel anläuft, dann setzen sie auf ihre Tempo-Gegenstöße, können aber mittlerweile durchaus auch mal das Spiel machen. Gefährlicher definitiv, immer noch über Konter nach Ballgewinn. Aber das haben sie ja mittlerweile wirklich, ja, nicht perfektioniert, aber da sind sie auf sehr hohem Niveau mittlerweile, was das angeht. Also ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist wie der SC Freiburg vor, ja, so leid es mir tut, vor 4 oder 5 Jahren halt. Ne?
Okay. Ja, ja. Ich habe so ja recht, das. Also von dem her ist ja gut.
Ja, beim 1. FC Köln, ich meine, Schimmer ist mir jetzt noch eingefallen. Mhm. Ich glaube, die ist noch jung, die ist noch unerfahren, die glaube ich, könnte theoretisch, aber weiß nicht, ob das diese Saison noch klappt, aber so auf Sicht könnte sie diese Position, diese Vakanz da, der Torgefährlichkeit quasi in der Kölner Offensive einnehmen, aber
ich, wie gesagt. Da fände ich es vielleicht sogar eher komisch so. Ich glaube, man nimmt schon so in der Außenkommunikation vom 1. FC Köln wahr, was die eigentlich so wollen. Und die wollen sich als erster Bundesliga-Verein etablieren. Aber ich finde das, was da in Transferweise passiert oder so, da sehe ich das nicht so ganz. Ich sehe so, dass man versucht, es immer weiter hoch zu stapeln. Aber es funktioniert bei denen in der Gesamtsicht noch nicht so. Wobei, ich glaube, Wilde hatte sich ja jetzt auch wieder verletzt, ne? Also da habe ich irgendwie ein Foto gesehen, das ist natürlich super ärgerlich auch, sowas. kann man dann auch nichts machen. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass der vielleicht so, also ist halt gut für die Bundesliga, sag ich mal so, wenn der FC Köln sich da doch wieder, weil sonst laufen sie doch auch Gefahr, am Ende doch vielleicht am unteren Ende zu stehen, wenn man jetzt für Verletzungspech nicht so viel kann. Aber oder ist es halt, wie Martin gesagt hat, das ist ein anderes Spiel auch quasi für Sharon Beck und so braucht. Auch Ex-SC Freiburgerin natürlich. aber da wünsche ich mir eigentlich noch mehr, dass sich das anpasst von dem, was man eigentlich vorhat mit diesem Team der Frauen. Und da sehe ich auch nicht so viel Konsistenz beim ersten FC Köln. Mhm. Ja.
Ja, da haben dieses Jahr auf jeden Fall andere Vereine bessere Transfers getätigt. Ich weiß nicht, ob sie da einfach zu spät dran waren oder ob sie nicht das bieten können, was vielleicht andere Vereine bieten, dann im Gesamtpaket, wie du es ja auch gesagt hast, mit was da reingesteckt wird in das gesamte Projekt. Ist schwer zu sagen jetzt aus der Ferne, aber ganz klar kann man festhalten, dass sie da natürlich, was Transfers angeht, anderen Vereinen in dieser vor dieser Saison hinterher waren, definitiv.
Was ja voll interessant ist, weil in der Saison davor kann ich mich noch erinnern, dass sie eben sehr viele Transfers gezogen haben, wo man sich gewundert hat, okay, krass, dass die da hingehen, da muss Köln ja schon enorm überzeugen. Also ich weiß auch nicht ganz genau, was da jetzt anders ist eben. Bei Leverkusen finde ich ehrlich gesagt, dass dieses 1:0, klar, so knapp das auch war und so sehr Elisa Sens eben fehlt, fand ich trotzdem eben, dass es in der Entwicklung ein sehr guter Sieg dann auch war, dass man so eine Spiele eben dann auch so gewinnt. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Habt ihr noch was mit dabei oder wollen wir, ich meine, es ist auch schon kurz vor 11, langsam Feierabend machen?
Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, wie gesagt, wer soll sich das anhören?
Klingt ja, immer gut.
Ja, zu viel Zeit.
Irgendwann wird sich's anhören. Martin, sei überzeugt.
Ja, klar, natürlich. Wie gesagt, Rasenfunkhörer.
Eine Sache, bevor erst nochmal genau. Kurzer Blick auf die Tabelle, den wir hier haben. Leverkusen auf Platz 4, einen Punkt hinter Hoffenheim und Bayern und Köln eben auf Platz 8 mit 6 Punkten, 3 Punkte vor Leipzig und Nürnberg da, die sehr weit drin stehen. Also sieht ganz stabil aus. Weiter geht's für Köln gegen Nürnberg, dann Hoffenheim, dann Freiburg. Also auch sehr interessante Spiele, die das da werden könnten. Und Leverkusen hat Essen, Eintracht Frankfurt und Leipzig vor der Brust. So, und bevor wir aber wirklich einen Strich drunter machen, habe ich noch eine Frage. Weil wir haben ja geschrieben ein bisschen und ich habe euch auch gefragt, dass ihr, wenn ihr mögt, sehr, sehr gerne euch diese neuen Awards quasi raussuchen könnt. Moment des Spieltags, Unsung Heroine und MVP. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es super, super schwierig, bei so vielen Spielerinnen irgendwie einen MVP oder so rauszupicken oder so Momente des Spieltags, weil es davon ja doch echt sehr, sehr viele gibt. Aber ich leg mal los mit meiner MVP. Das ist Christine Kramer, die Torhüterin von Nürnberg.
Hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Oder ich hätte sie vielleicht auch auf das Anziehen gepackt, weil Torhüterinnen da oft nicht bedingt werden. Aber ich finde, sie hat es verdient eigentlich. So von den Spielen, die ich gesehen habe.
Steht es ja mindestens schon mal 2:1, deswegen dann kriegt sie das. Dann kriegt sie das.
Also kann sie sich anheften auf jeden Fall. Habt ihr so einen Moment des Spieltags, der euch jetzt gerade nochmal ganz besonders schön im Kopf ist?
Der Pass von Specht. Also sorry, für mich geht nichts über diesen Moment an diesem Spieltag.
Ja, geil. Ja, nehme ich. Unterschreibe ich auch.
Ich könnte auch noch mit reinwerfen, weil wir darüber, glaube ich, noch gar nicht gesprochen hatten, das 1:0 eben von Nürnberg, das ja wirklich auch Marke Traumtor gewesen ist.
Ja, aber trotzdem, lieber dann mal einen Pass.
Ja, finde ich auch. Ja.
Also ich verstehe, dass es Marke Traumtor ist, aber es ist auch wirklich Defensivfehler vom SC davor. Also Marie Müller muss den Ball woanders hinspielen, aber ja, okay, das Spiel spricht eigentlich nicht gegen das. Ich bin da nicht so...
Aber ich bin voll bei Martin, ich bin auch dafür. Obwohl, wir könnten den Pass auch als Unsung Heroine nehmen, weil Pässe ja generell auch nicht so viel Liebe bekommen.
Stimmt, das geht auch. Ich habe mir noch gedacht, vielleicht nehmen wir Elisa Sens als Unsung Heroine, weil sie hat ja gar nicht gespielt und ist ja quasi trotzdem jetzt, es ist trotzdem klar geworden, dass Leverkusen ohne sie nicht ganz so stark ist wie mit ihr.
Ja, aber Unsung, ich finde, sie ist schon sehr besungen.
Ja, aber sie hat nicht gespielt. Nee, Quatsch, alles gut. Dann nehmen wir den Pass dafür und dann fehlt was jetzt nochmal? Moment des Spieltags, genau.
Genau. Ja, ich hätte halt gesagt, was gegen Ansagen Harrin bei Specht spricht, dass halt sie leider dann doch auch so den Elfmeter verursacht hat. Das war so das, wo ich so dachte, oh, ich würde sie gern dazu machen, aber sie hat auch nicht durchgehend gute Leistungen. Also so, sie war leider so ein bisschen unbeständig in ihrer Leistung, aber ich will es jetzt auch nicht. Wir können auch gerne das Club-Tor, das erste Tor in der Bundesliga vom 1. FC Nürnberg ist eigentlich schon.
Eben, aber das ist dann der Moment des Spieltags.
Aber das erste Tor haben sie am ersten Spieltag schon erzielt.
Aber der erste
Siegestor.
Stimmt. Können wir die ersten drei Punkte mitnehmen. Aber ich finde, Moment des Spieltags würde ich auch noch mit reinbringen, ehrlich gesagt, was ich sehr, also ein bisschen abseits vom Platz, aber sehr, sehr süß einfach fand. Die Kids bei Essen gegen Werder, die offenbar wirklich direkt neben den Mikros wahlweise Werder oder Essen angefeuert haben. Das war wirklich sehr, sehr niedlich. Entweder Werder, Bremen oder auf geht's, Essen, schießt ein Tor. Das fand ich ganz niedlich.
Du musst flexibel bleiben heutzutage. Es war ja ein knappes Spiel.
Deswegen haben sie auch 1-1 gespielt, nämlich.
Ja, wahrscheinlich. In Frankfurt war halt auch cool, da stand auch so ein kleines Grüppchen an den Steinen direkt neben den Außenmikrofonen und hat auch jede Spielerin, die da gerade zur Einwechslung bereit stand, einfach schon mal abgefeiert. Also das schon Frankfurter Spielerin.
Fans, weil ich finde, man hat die Fans sehr viel in sehr vielen Spielen gehört. Und das hat mich auch eigentlich wieder gefreut, dass so diese Präsenz einfach auch da ist.
Es macht schon was aus, ne?
Ja.
Voll. Ja. Also es ist immer sehr, sehr schön. Und zum Beispiel auch den Nürnberger Fanclub, der auch mitgereist ist und so. Also wirklich sehr, sehr schön alles. Ihr Lieben, sehr, sehr schön fand ich auch die Runde hier mit euch. Tausend, tausend Dank, dass ihr euch wirklich auch um diese Uhrzeit die Zeit genommen habt und euch meine etwas gestresste Moderation hier nach dem Spiel von drüben an mitgenommen habt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr hier dabei gewesen seid. Tamara, du meldest dich gerade so. Oder ist das Mundfing? Okay, dann habe ich das falsch gesehen. Zum einen eben Tamara Keller, freie Journalistin, unter anderem Teil von Früff, mit hier dabei gewesen. Und Martin Piller, Kommentator, unter anderem im Magenta Sport. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier mit dabei gewesen seid.
Sehr gerne, jederzeit.
Danke dir.
Und macht's gut. Jetzt hätte ich hier fast die Hinweise noch vergessen, die es ja immer gibt. Es gibt an diesem Wochenende auch noch ein Bundesligaspieltag, eine Sendung zum Bundesligaspieltag der Männer. Die übernimmt Eva Bohle, die da moderieren wird. Ihr solltet auf jeden Fall logischerweise den Rasenfunk abonnieren in all seinen Feeds, denn das ist ja auch, also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger so zum Beginn der Saison, aber es gibt eben diese verschiedenen Feeds, die ihr unbedingt abonnieren solltet, um dann eben auch informiert zu werden über die Nations League Länderpause jetzt bei den Frauen und unbedingt auch, wenn ihr das möchtet und könnt, den Rasenfunk unterstützen, denn er ist eben Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei, könnt ihr auf jeden Fall mal was da lassen und dann sage ich mal, macht's gut!